Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Multimaniacs und einer neuen Folge von Sleazy Listening. Heute mal ganz besonders mit einer Musikfolge, hatten wir bisher noch überhaupt nicht. Und dafür bei mir mein guter Freund, der Kartoffel, Sascha.
Hi.
Wie geht's dir, Sascha?
Ja, ich bin in einer Disco. Mir geht's so
weit. Das ist mein Text.
Mir geht's soweit ganz gut. Ich habe mich von dem Schiss erhoben. Das ja. ist zu gut. Also, der Text
also ich,
ist großartig.
Also, ich habe, glaube ich, einen Verdacht eines metaphysischen Charakters. Ja, also wenn ihr jetzt denkt, wir haben gerade schon wieder gesoffen, nein, weil Magnus ist nicht dabei, deswegen haben wir auch nicht gesoffen. Dazu kommen wir später zu diesem Schwachsinn, das werden wir später aufklären. Ja, was machen wir heute? Wir besprechen heute eine CD, mal was ganz Neues, und zwar der illustren Kapelle Eisregen aus Thüringen, eine deutsche Metalband, ja, das Genre lässt sich bei Eisregen, finde ich, nicht so richtig definieren. Es schwankt, sage ich mal. Sie werden meistens, wenn man sie, glaube ich, irgendwo auflistet oder so, werden sie meistens unter Dark Metal gelistet. Was immer Dark ja. Metal ist. Gibt's auch Light Metal? Nee, es gibt White Metal, das ist so Christian Metal, ne?
Ja, es gibt White Metal. Ja. Das ist ulkig.
Das hier ist auf jeden Fall das Gegenteil von White Metal und ja, man, sie haben diverse Einflüsse, immer viel auch mit Melodien. Es gibt Geigen, es gibt ja Keyboards. Klaviere, Keyboards, Synthes. Also sie spielen sehr viel mit diversen Einflüssen. Wer Eisregen gar nicht kennt, und das werden wahrscheinlich die meisten von euch sein. Ich denke mal, die meisten, die jetzt schon Metal gehört haben, werden eh ausgeschaltet haben. Das heißt, wir haben wahrscheinlich jetzt noch 5 Zuhörer oder so. wer Eisregen nicht kennt, die Band gibt's seit 1995. Ist sie gegründet worden. Das erste Album hieß Zerfall, damals wirklich noch eher, es war schon wirklich noch Black Metal, haben sich dann wirklich erst in der Zeit sehr gewandelt und wir besprechen heute das neue Album Fleischfilm, was am 5. Mai jetzt rausgekommen ist, oder je nachdem wann der Cast jetzt online ist, ja, am 5. Mai rausgekommen ist jetzt am Freitag und es ist mittlerweile das 12. Studioalbum. Es gab noch ein paar EPs und so Mini-CDs, aber als volles Studioalbum Nummer 12, natürlich nicht schlecht in knapp, ja, was haben wir jetzt, 95, ja, in 22 Jahren Bandgeschichte. 22. Es klang jetzt wie so eine Taktik beim Football. hat, 12-22. ja, in 22 Jahren Bandgeschichte, ist auch ziemlich krass, 12 Alben rausgebracht und ja, auch nie so richtige Durchhänger gehabt, also allein jetzt in den letzten 5 Jahren, also im Grunde alle zwei Jahre kam ein neues Album, die alle eine gewisse Qualität hatten, es hat natürlich immer mal Hänger gegeben und nicht alle Alben waren natürlich, nicht jeder Song war immer perfekt, aber ja, es wurde da immer gut abgeliefert und die Alben hatten immer eine hohe Qualität und das muss man erstmal in dem Takt schaffen, sag ich mal. Das letzte Album 2015 kam Marschmusik, hatte sogar einen Chart-Entry, das war auf Platz 11 in deutschen Albumcharts, also ziemlich ja, gut für so ein doch eher extremeres Genre. Und ja, übrigens witzigerweise, also die Alben, die Namen der Alben haben immer eine Alliteration. Also jetzt das neue ist halt Fleischfilm. Davor war Marschmusik. Dann gibt's denn noch?
Rostrot.
Rostrot. Leichenlager. Also immer.
Farbenfinsternis. Krebskolonie.
Genau. Oh, das sind doch böse Alben. Die darf man doch nicht nennen.
Kekskolonie, ja, habe ich doch gesagt.
Kekskolonie, genau. Ja, tatsächlich gibt es ein paar Alben in der Band-Historie, die in Deutschland auf dem Index stehen, die wir natürlich auch jetzt an dieser Stelle nicht bewerben, das ist klar. Aufgrund, ja, die Band hat auch ein weiteres, neben ihrer ja, Wandelbarkeit in der Musik, haben sie ein weiteres Merkmal, denn die Texte sind meist relativ hart. Die Inspirationen kommen oft aus Horrorfilmen oder auch aus der
Kriminalgeschichte.
Kriminalgeschichten, genau, oder auch ja. aus dem Mittelalter, also historische Geschichten und so weiter. Und sind oft aber auch von Gewalt und Tod geprägt. Ja, und manche Songs waren da doch sehr grafisch in der Vertonung.
Sehr morbider Natur.
Ja, morbides ist die Band sowieso, genau. Also der, ja. Wobei man natürlich trotzdem sagen muss, es ist immer so ein leichtes Augenzwinkern dabei. Also man darf die Band jetzt sicher nicht bierernst nehmen, das tun sie auch selbst sicherlich nicht. Deswegen, also man muss da schon ein bisschen verstehen, wo das Ganze herkommt. Der Sänger der Formation Michael Roth, der ist selbst großer Horrorfilm-Fan und Sammler, und da merkt man einfach auch, wo es herkommt, sage ich mal. Und ja, auch deswegen. Aber ein paar Alben waren dann doch quasi ein bisschen zu viel für die deutsche Prüfstellen, und die sind da leider auf dem Index gelandet. Ich hoffe immer noch, dass die irgendwann mal wieder freigegeben werden, denn
waren ja, glaube ich, auch nur immer einzelne Lieder, ne?
Es waren einzelne Songs, die beanstandet wurden, ja. Aber natürlich wird dann immer das ganze Album mit indiziert, wenn ein Song eben verboten wird in Deutschland.
Ja,
verboten ist ja falsch, aber indiziert eben. Aber ich sag halt, in Zeiten heutzutage, wo Evil Dead und Hellraiser ab 16 sind, da noch ein Album zu verbieten oder auf den Index zu setzen, das ja. ein bisschen morbidere Texte hat, die, wie gesagt, immer auch ein kleines Augenzwinkern haben. Also das steht in keiner Relation mehr. Deswegen hoffe ich auch mal, dass die da demnächst vielleicht mal was ringen können und vielleicht auch mal ein paar alte Klassiker-Alben dann wieder freigeben können. Es gab ja quasi ein Live-Album, da haben sie quasi eines der indizierten Alben neu eingespielt mit leicht veränderten Textzeilen, sodass quasi die beanstandeten Textzeilen rausgenommen wurden oder umgedichtet, und die Titel wurden geändert, und so durften sie es quasi an live nochmal spielen. Das war ganz natürlich ganz smart gemacht, wo man schon merkt halt, wie willkürlich das ist. Schon änderst du eine Textzeile und schon ist alles gut. Also
so, ja, aber das halt, ist ja einfach direkt mal ein Hinweis auf die Bürokratie.
Ja, eben.
Also, können sie nicht mehr beanstanden, weil es ist ja nicht genau dasselbe, was sie verboten haben.
Genau. Und bevor sich wieder irgendwelche Mutti-Bewegungen aufregen, dass ihre 13-Jährigen böse Eisregenmusik hören, ja. So schnell können sie gar nicht indizieren. Ja, jedenfalls so viel erstmal zur Band an sich. Ja, wie gesagt, jetzt, wir haben hier Fleischfilm vorliegen und durften das gute Stück schon ausgiebig hören, haben es ein paar Tage vorab bekommen von Massacre Records, dem Label von Eisregen. Vielen Dank an dieser Stelle. Und haben uns das Ding jetzt in den letzten Tage, wir haben es über Jahre, haben wir es schon gehört. In den letzten Tage haben wir es uns rauf und runter angehört. Ja, also meine Historie mit Eisregen, ich kenne die Band, ist, glaube ich, seit 2000, habe sie seitdem auch reichlich verfolgt, also kenne alle Alben seitdem, habe auch quasi dadurch diesen, ja, doch sehr starken Wandel natürlich auch im Sound und so weiter mitbekommen, jetzt in den letzten 17 Jahren da. 17 Jahre, Wahnsinn. Wie ist da deine Historie? Weißt du noch, wann du zum ersten Mal irgendwie mit der Band in Kontakt gekommen bist?
Ich meine 2003, 2004.
Ja, also auch schon einiges her.
Ja, genau.
Deswegen, und deswegen behaupten wir beide einfach mal, dass wir in der Lage sind, eine kleine Besprechung zu diesem Album durchführen zu können. Vorab dazu gesagt, Fleischfilm ist das erste Album in der Bandgeschichte, das ein Konzeptalbum darstellt. Das gab es bisher noch nie, und zwar basiert das ganze Album, also jeder Song, basiert auf einem Film. Und zwar haben sie sich hier als Thema das italienische Kino der späten 70er, frühen 80er Jahre vorgenommen, als Lucio Fulci und Dario Argento noch quasi ihr großes Werk vollrichtet haben. Wem die Namen was sagen, der weiß, worum es gehen wird. Also es geht um Horrorfilme, es geht um Splatterfilme, es geht um Giallos, das quasi italienische Krimi-Genre. Also ein Giallo ist quasi ein blutiger Kriminalfilm, quasi Tatort mit Splatter-Einlagen, sag ich mal. ein sehr großes Genre, was dann in Italien geprägt wurde, eben durch Regisseure wie Argento und weiter. Und ja, das ganze Album besteht quasi aus Songs, und jeder Song, das ganze Album besteht aus Songs, habe ich gerade gesagt, ja, Wahnsinn. Ich bin heute wieder von der ganz smarten Sorte unterwegs. Das ganze Album, jeder Song basiert quasi auf einem Film aus dieser Zeit. Und es sind insgesamt 12 Songs auf dem Album, wobei der 12. ein Bonustrack ist, der nur auf dem Digipack erhältlich ist. auf der normalen CD-Version also nicht. Und ich glaube, im Boxset auch. Also es gibt eine normale CD, ja, ein Digipack und so eine Box mit Postkarten und so einem Kram. Da ist er, glaube ich, auch drauf, müsste. Auf der normalen Version fehlt der 12. Track.
Und die Postkarten kann man dann auch verwenden, wenn man meint, man müsste die an der Prüfstelle melden. Kann man dann draufschreiben, ich möchte, ja, dass die Band verboten genau wird. Und
drehen Sie mal diese Karte um, dann sehen Sie die hässlichen Nasen, die diese Musik machen. Furchtbar.
In 3D.
In 3D. Verdammte Ossis. So. Grüße Rita aus Wuppertal. So. Genau. Und ja, noch eine letzte Anmerkung, bevor wir quasi starten. Wir werden quasi auch ein bisschen auf die Filme eingehen, auf denen diese Lieder beruhen. Wir werden jetzt keine Filmbesprechungen machen, aber zumindest euch verraten natürlich auch, was die basieren und so weiter, weil das haben wir uns alles natürlich fein rausgeschrieben und mal rausgehört. Es steht nicht dabei im Album, also man muss da selber ein bisschen kundig sein, um rauszufinden, woher das kommt, aber wer das Genre ein bisschen kennt, ist das eigentlich jetzt kein Hexenwerk. Es hat dazu gesagt, dass manche Filme auf dieser Liste oder beziehungsweise manche Filme, auf denen die Songs basieren, auch ebenfalls in Deutschland auf dem Index stehen. Wir möchten jetzt hier nochmal anmerken, dass wir diese Filme natürlich nicht bewerben. Das Ganze hier ist eine Besprechung und natürlich ist das Ganze wertungsfrei über die Filme. Wir reden über die Musik und wenn wir quasi einen Film erwähnen im Kontext, dann ist das nur zur Informationsauffassung, damit ihr wisst, auf welchem Film dieser Song dann basiert. Es ist also keine Werbung und werden natürlich auch keine Filme verlinken und so weiter, wenn sie in Deutschland eben nicht auf dem Markt sind offiziell. Das nur dazu, damit ihr da Bescheid wisst. Gut, so viel zum Vorgeplänkel. Wollen wir zum Album kommen, würde ich sagen.
Ja, und ich würde noch kurz erwähnen, es handelt sich jetzt nicht willkürlich um Filme, sondern schon um die Aufreger aus der Zeit.
Ah, natürlich, genau. Das ist vielleicht auch noch ganz, ganz gut zu wissen. Es sind jetzt nicht einfach irgendwelche Lieblingsfilme der Band. Also bestimmt auch, natürlich, sonst würden sie nicht besingen. Aber es sind natürlich die großen Schocker aus der damaligen Zeit. Es sind die Filme, die für viel Furore gesorgt haben, weil sie vielleicht einerseits auch wirklich ein Genre mitgeprägt haben, aber auch wirklich damals eben natürlich in der Zeit für Aufsehen geregt haben durch ihre Brutalität und durch ihre Skandalträchtigkeit. Es sind das alles Filme, ja, die, wie man so schön sagt, die man im Giftschrank zu Hause dann hat, wenn man sie zu Hause hat, ne, damit irgendwie der kleine Pup zu Hause nicht an die bösen Filme vom Papa rangeht. Solche Filme sind das eben, die man zu Hause vielleicht nicht gerade offen ins Regal stellt, wenn Großmutter da ist. So.
Ach schön, du hast dein Agento da.
den wollte ich schon lange mal wieder gucken.
Ach, der ist ja geschnitten, scheiße.
Ja. Hast ja wieder den FSK 16 Dreck andrehen lassen, du Scheißbub.
Das wäre nice.
Das wäre eine gute Großmutter. Omi. Wie hieß nochmal dieser? Ah, nee, der ist, glaube ich, auch indiziert. Ich sag's jetzt nicht. es gibt so einen Oma-Horrorfilm, der ist ganz furchtbar.
Oh Gott.
Ja. Egal. Genug von Oma-Horrorfilmen. Hin zur Musik, würde ich behaupten. Und wir werden quasi jeden Song jetzt gleich, werdet ihr dann merken, auch einmal anspielen. Wir haben nämlich offiziell Erlaubnis bekommen von der Band, dass wir kurze Snippets einspielen dürfen. Wir machen immer so kleine 15 Sekunden um den Dreh pro Song. Auch danke dafür, dass uns die Möglichkeit und die Erlaubnis gegeben wird. So habt ihr auch ein kleines Hörbeispiel und einen kleinen Eindruck, wovon wir dann überhaupt reden. Und ich würde sagen, wir hören in den ersten Song rein, der da heißt Drei Mütter. Ja, der Opener, finde ich, der ist das, was er ist. Der ist so ein richtiger Opener. Das ist das, ja. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber als ich ihn zum ersten Mal gehört habe, das ist so ein klassischer Opener. Es gibt einfach so Tracks, die gehören als erste Stelle auf ein Album, das ist so ein Ding.
Ja, ich habe am Anfang, also wenn du da einsteigst, klingt es erstmal super gut. Und dann war ich ein bisschen überrascht wegen dem Chor. Und dachte mir so, oh, das war wirklich mal ein Schritt in eine Richtung, die man von Eisregen eben nicht kennt. Inzwischen, jetzt durchs häufige Hören, habe ich nicht mir lieb gezwungen oder sowas, aber ich finde ihn inzwischen richtig gut, weil der wirklich, die Synthies am Anfang, dann der Übergang Und auch die Story, die erzählt wird und wie sie rübergebracht wird, ist schon sehr geil.
Absolut. Also das mit dem Chor fand ich auch. Das ist wieder ein Sound, den hat man auch von der Band wirklich noch nicht gehört, so in dem, ja, in dem Stil. Kommt richtig episch rüber. Also es ist richtig ja, gänsehautmäßig, wirklich. Wieder die lateinischen Namen der Mütter vorgetragen werden, quasi. Der ganze Song ist eigentlich ein riesen Mutterwitz, ist mir aufgefallen. Nein, aber wirklich extrem schöner Opener, einfach sehr gitarrenlastig auch. Bricht, also knallt direkt mal echt als Opener wirklich direkt rein in den Gehörgang. Keine Zurückhaltung. Einige eisrigen Alben hatten immer mal wieder so wirklich richtige Intros, ne? Also wirklich als ersten Track irgendwas Eingesprochenes oder irgendwas Ruhiges, so als Floorgeplänkel.
Hier ja, mal wirklich. Oder halt hier, so, wie war das klassische Ding, wo irgendwie zu 3 Minuten wirklich nur rumgefiedelt ist?
Ja, genau. Also sowas gab's oft. Aber jetzt mal wirklich so ein richtiger, ja, Brecher. Ein epischer Brecher. Hier so direkt als Opener. Wie gesagt, für mich ist das wirklich, das Ding gehört halt auf die, das ist so ein typischer Song, der auf die Platz 1 gehört, so auf der Trackliste.
Ja.
Und macht einfach direkt einfach Bock auch auf mehr. Also du hast Bock direkt, du willst jetzt auf jeden Fall, du weißt, okay, jetzt geht's los, so das Album fängt an, so jetzt habe ich Bock, so ja, gib mir geilen Scheiß die nächsten 40 Minuten irgendwie. Absolut, also wie gesagt, die drei Mütter basiert natürlich auf einem Film, wie wir eben schon gesagt haben, und zwar, wie es der Name impliziert, von Dario Argento, die Mütter-Trilogie. Und zwar besteht das aus drei Filmen, Suspiria, Inferno und Mother of Tears, erschienen in unterschiedlichen Zeitabständen, quasi aus den 70ern bis jetzt heute in die 2000er rein. Also der Mother of Tears ist noch gar nicht so alt, aber von 2007 ist der, glaube ich. Also noch relativ in Anführungszeichen frisch. In der Filmreihe geht es quasi um diese Mütter, was quasi, es sind so uralte Hexen, die große Magie besitzen und damit die ganze Erde global beeinflussen können und Macht ergreifen können. Und die haben quasi ihre Häuser in Rom, Freiburg und New York, wie es auch im Text besungen wird. Und
ich finde Freiburg da besonders schön.
Ja.
Das ist so eine richtige Weltmetropole.
Tatsache wurde der Film auch in Freiburg gedreht damals. Also es gab da wirklich ein Haus in Freiburg, wo das auch gedreht wurde. Also da kann man auch hinfahren und sich das angucken, wenn man möchte. Wie gesagt, darauf beruht dieser Track und ja, wie gesagt, ein schöner Gänsehaut-Opener irgendwie mit dem Chor und so weiter. Schönes Ding.
Ja.
Weiter geht's dann auch direkt mit dem Hauch des Todes und auch da lauschen wir mal kurz rein. Ein guter Übergang auf jeden Fall direkt. Bricht so ein bisschen direkt von diesem epischen runter auf was Getragenes. Der ist ja eher, also ich finde den, der ist eher so ein bisschen, der kommt so ein bisschen smoother, zieht erstmal quasi ein bisschen die Bremse. Jetzt nicht komplett, aber macht erstmal so einen kleinen Break nach dem doch sehr nach vorne treibenden Opener. Hauch des Todes finde ich ist eher sehr melodisch. So trotzdem mitreißend und melodisch, aber eben eher mit Tempo. Anders als man es von Michi, dem Sänger, früher kannte, wird auch längst nicht mehr, also seine Vocals sind ja auch sehr markant, haben es jetzt noch gar nicht erwähnt auch, so richtig, also dieses, es ist ja kein Black Metal Kreischen, in dem Sinne, es ist ja so ein keifendes,
ja,
und immer mit dem Rollen.
Das ist eigentlich wirklich alleinstehend.
Ja, also es ist ja wirklich sehr markant, seine Stimme, und auch dieses rollende R. Böse Buben und böse Zungen behaupten, er ist von Rammstein, da kann man drüber streiten. Ich glaube das nicht.
Es hat einen völlig anderen
Aspekt. Aber es hat einen anderen Aspekt.
Wirkt hier völlig anders, genau.
Genau. Und früher war es natürlich so, dass früher in den guten alten True Black Metal Zeiten wurde natürlich nur gekeift. Mittlerweile, das ist aber schon seit einigen Alben sehr, macht auch viel Clean-Gesang. Er hat da sehr viel Wert drauf gelegt, sich gesanglich auch zu verbessern. Das merkt man auch, wenn man jetzt mal ein Album von vor 10 Jahren hört und jetzt nochmal das aktuelle Vergleich, das sind Welten. Also er hat auch sehr viel in seiner Stimme getan. Genau, und wo Drei Mütter eher echt noch in harsche Vocals dominieren. Es gibt ein paar cleane Bereiche, aber eher die harschen vorherrschen. Und bei Mark des Todes wechselt das ziemlich ab. Zwischen clean eben und keifend. Ja, wie gesagt, ich finde den Song sehr, sehr, sehr tragend. Die Synthes, das Glockenspiel ist cool, die Melodie ist sehr eingängig. Und textlich ist auch ein bisschen grafischer, sag ich mal.
Ja.
Kann man sich auch sehr schön in die Story hineinversetzen, wenn man das möchte. Wie findest du den zweiten Track?
Ich finde, der hat tatsächlich trotz des modernen Gewandes sehr viel von älteren Eisregengeschichten. Also jetzt nicht die ganz alten Sachen, aber schon so das Mittelalter von Eisregen. Diese melodischen Parts sind nicht irgendwie zu geklimpert, nicht zu verspielt. Und gleichzeitig ist der Unterton, wie du auch schon sagst, der Text ist relativ grafisch. Der Unterton hat, also ich würde sagen, den kann man so in die Richtung so ab Wundwasser einordnen.
Ja, hätte ich auch gesagt. Ist ganz mein Gedanke. Der Sound ist auch nicht wie du gerade sagst, der Sound ist nämlich auch nicht überladen. Also er ist zwar melodisch, aber auch nicht halt überladen mit sonstigen Effekten, sondern trotzdem sehr, 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 sehr direkt, sage ich mal, und sehr clean. Und auch wie gesagt, mit dem Text und der Musik zusammen, auch sehr morbide natürlich. Und ja, wie gesagt, also da in die zeitliche Schiene hätte ich es auch eingeordnet. Ja, erinnert mich auch definitiv an so die WW-Zeit, ja. Genau. Noch was zur Musik zu sagen, sonst würde ich mal einen Abstecher in den Film machen. Ja, Abstecher in den Film. Das war mal ein Übergang.
Wow. Du hast das Glockenspiel erwähnt, das fand ich auch tatsächlich fast herausragend, weil das eben wirklich ganz dezent nur vorkommt und das gibt dem ganzen Lied irgendwas Fragiles in dem Moment.
Absolut. Ja.
Und das untermalt dieses Tanzen, also Tanzen nackt im Hauch des Todes, wenn er es singt, das untermalt das irgendwie.
Schönerer Refrain übrigens, finde ich. Das geht direkt ins Ohr. Das ist ein kleiner Ohrwurm, der Refrain, muss ich sagen. Das bleibt erstmal, ja. Nee, genau, das Glockenspiel ist auch sehr, sehr dezent, aber trägt es halt trotzdem. Das ist wirklich, wirklich schön gemacht. Wie gesagt, filmisch ein Abstecher. Es trifft es ganz gut. Denn Hauch des Todes basiert ebenfalls auf einem Dario Argento-Film, nämlich Tenebrae, der auch in Deutsch den Untertitel Der kalte Hauch des Todes hat. Da weiß man, woher der Songtitel kommt. Und das ist ein, wie eben bereits angesprochener Giallo, also ein italienischer blutiger Krimi, in dem es um einen Buchautor geht, der nach Rom reist und dort geschehen plötzlich Morde, die seinem Buch, das er geschrieben hat, er hat selbst einen Kriminalroman oder sowas geschrieben, es geschehen Morde, die auf seinem Buch basieren. Quasi. Und die Opfer werden auch mit Buchseiten von ihm im Mund gefunden, quasi mit ruhig gestellt wurden, in den Mund gestopft. Und daraus entwickelt sich dann eben eine blutige Kriminalgeschichte auf der Suche dieses Mörders und darauf basiert der Song. Wie gesagt, schön, also hat auch eine schöne Atmosphäre. Also, wenn man den Film auch kennt, trifft das sehr gut. Ne, also dieses Giallo-Genre, für Leute, die da nicht so beheimatet sind, ist auch sehr kunstvoll, weil die sehr viel mit starken Farben arbeiten und es ist immer alles, also ganz viel Rot oder ganz viel Grüntöne, also es ist immer sehr, sehr, sehr starke Farben, sehr, sehr künstlerisch dargestellt. Und dann immer auch die Morde sind auch immer sehr, sag ich mal, ne, also es klingt immer so doof, aber die Morde sind eben auch sehr, sehr, sehr künstlerisch schön in Szene gesetzt. Also es wird halt auf jede Kameraeinstellung, auf jeden Shot wird geachtet, dass er gut ausgeleuchtet ist und so weiter. Also es ist ein künstlerisches Gemetzel quasi. Und der Song bringt das gut rüber, finde ich.
Er hat wirklich sowas, was Anmutiges tatsächlich.
Was Anmutendes, ja. Genau, was Anmut, ja. Das ist ein gutes Wort, was Anmutendes hat er, ja, genau. Und das passt sehr gut zu dem Giallo-Genre, auf jeden Giallo-Genre, auch geiler Zungenbrecher.
Gelantine Giallo-Genre.
Oh Gott, schön, dass du jetzt sag 10-mal Giallo-Genre. nein, keine Zungenbrecher hier. Genau, ja, jedenfalls finde ich, ein sehr, sehr passendes Klangbild für die Umsetzung des Stoffs, ja, auf jeden Fall.
Beruhigt halt auch in der Folge nach Drei Mütter erstmal.
Meine ich ja, genau. Also ja, zieht's runter, aber nicht jetzt nicht so, dass du denkst, oh, schade, sondern auf eine gute Art und Weise, sondern genau, quasi, wo dich Drei Mütter quasi ins Album reinberstet erstmal und total wegfegt mit diesen ganzen überraschenden Elementen, bringt dich so Hauch des Todes erstmal auf eine solide Ebene, mit der man dann ist man drin, dann geht's weiter. So.
Ja.
Und zwar geht's weiter mit dem dritten Track, der da heißt Jenseits der Dunkelheit, und auch da lauschen wir mal eben rein. Ja, und der ist wirklich ein sehr facettenreicher Song, muss ich sagen. Viele Wechsel zwischen High- und Down-Tempo, also gibt da irgendwie alles von so tragenden Klavierparts, die wirklich fast schon melodramatisch irgendwie anmuten, also wirklich der Trauer versprühen, also sehr emotional. Mhm. Bis hin zu krassen Wechseln auf wirkliches Geknüppel schon.
Ja.
Also hier wirklich erhöglich, hier wirklich mal das klassische Eisregen-Geschepper, wenn sie erstmal loslegen. Schöne Mischung, finde ich. Der Track, muss ich sagen, hat mich beim den ersten ein, zwei Durchläufen vom Album nicht so abgeholt. Fun Fact, ich habe auch erst, das hatte ich auch geschrieben, ich hatte auch erst den falschen Titel, also den falschen Film dazu im Kopf, weil ich erst dachte, es wäre ein anderer Film. Wo ich erstmal nachher dann beim Text, als ich mir die Texte mal so ein bisschen rausgetippt habe, erst gemerkt habe, dass es der falsche Film sein muss. mag auch daran vielleicht gelegen haben, nee, aber rein vom Musikalischen her, ich finde, der kommt, das dauert aber ein bisschen.
Ja, bei ich mir weiß, ist er noch nicht ganz so angekommen.
Ja, hast du ja noch gesagt gehabt im Vorgespräch schon, beziehungsweise die Tage, wo wir schon immer wieder mal das Album geschrieben haben. Hast du ja gesagt, dass er bei dir ein bisschen hängt, noch nichts dran getan bisher?
Ich finde ihn zum Teil gut, aber das Problem, was ich damit habe, ist, dass er einfach so oft wechselt, auch vom Text her. Also er baut auf dem einen, wie du schon sagst, traurig auf, so ein bisschen dramatisch. Und im nächsten Moment ist das so plump, gezwungen böse, möchte ich es mal sagen. Wo du dann denkst, hätte man vielleicht auch ein bisschen besser ausarbeiten können, lyrisch. Und das zusammen mit den Wechseln, das ist dann so ein, für mich das Gefühl, als wüssten sie da nicht, wo sie hinwollen. Als würden sie sich nicht entscheiden können für dieses trübe, traurige oder halt für irgendwas Wütendes.
Ja, verstehe ich. Also ich verstehe, dass wo dein Problem liegt. Ich verstehe aber, wo, also ich meine zu verstehen, natürlich weiß ich es nicht, weil ich bin natürlich nicht im Kopf der beim Songwriting dabei gewesen. Aber ich meine zu verstehen, wo sie hinwollten mit dem Track oder hinwollen. Denn wenn man sich mal den richtigen Film dann dazu vorstellt, den ich mittlerweile rausgefunden habe, dann macht das Ganze vielleicht sogar in dem Kontext ein bisschen Sinn, denn ich schwenke mal auf den Film über, bevor wir nochmal über die Musik sprechen können, weil das doch vielleicht tatsächlich bei dem Track sogar relativ dann wichtig ist dafür. Und zwar ist das basiert der Track auf dem Film von Joe D'Amato, Buyu Omega, beziehungsweise Beyond the Darkness, daher Jenseits der Dunkelheit, daher kommt der Name des Tracks. Auf Deutsch heißt der Film Sado stoßt das Tor zur Hölle auf. Ist ein Slasher-Horrorfilm.
Ist auch schön, dass die deutschen Titel früher gar nicht reißerisch waren.
Nee, gar nicht. und zwar geht's da um einen Präparator namens Frank, der eine Freundin hat namens Anna. Da ist die Verwechslung. Ich dachte erst, es wäre der Film Maniac von William Lustig. Da heißen nämlich die Hauptfiguren auch Frank und Anna.
Das ist der Bruder von Peter Lustig.
Oh, ja, genau. Der hat früher Splatterfilme gedreht. Nein, und zwar geht es in dem Film darum, dass, Frank oder Frank oder wie auch immer, der Präparator, verliert seine Frau. Also die stirbt, die Anna, durch einen Voodoo-Zauber der Haushälterin. mehr muss ich nicht sagen. Also doch ein bisschen abgespaced, der Plot. Aber jedenfalls, er kann damit nicht leben, versinkt in tiefer Trauer. Da sind wir bei Trauer. Ne? Jetzt mal, ne? immer an den Song dabei denken. Der halt wirklich völlig wahnsinnig wird durch den Verlust. Und ja, irgendwann so einen Sprung kriegt, dass er auf den Friedhof geht, seine Frau ausbuddelt und sie präpariert, weil er ist ja Präparator. Und sie quasi als Puppe zu Hause hält und mit ihr weiterlebt, ganz normal.
Was ich dabei ein bisschen witzig finde, ist, dass das hat ja schon Anleihen von einem anderen Eisregenlied, ne?
Hat es, ja.
Ja.
Hat es.
Hinein auf jeden ins Fall. Tränenmeer. So, genau. Da holt er ja auch Anna wieder aus dem Grab.
Ich möchte nicht sagen, dass sie vielleicht damals bei dem Song schon dran gedacht haben, aber ich glaube, da gab es parallel. Genau, eben gerade auch wegen dem Namen und so, da muss ich damals schon dran denken bei dem Track. Jedenfalls entwickelt er halt, wird er total wahnsinnig dadurch die ganze Geschichte, weil quasi natürlich auch er dann irgendwann realisiert, dass das natürlich kein Ersatz sein kann, da eine Leiche im Bett liegen zu haben. Und dreht dann so durch und entwickelt quasi einen immensen Frauenhass, sodass er Frauen entführt und abschlachtet. Das ist der
Wort. Naja, wenn man halt keine Hobbys hat anders. Dann
ja, mein Gott. Also manche gehen joggen, manche. Ne. jedenfalls ist der Plot des Films. Und wenn man, also der Film ist auch nicht wirklich gut so. Aber, ne, also der, ich sag mal, sowieso, die Hälfte der Lieder auf dem Album sind besser als ihre Filme.
Filmvorbilder.
Als ihre Vorbilder, das genau. Also von daher mal abgesehen. Aber wenn man nämlich wenn man diesen Plot kennt und noch nicht mal den Film gesehen haben, aber wenn man diesen Plot kennt, finde ich, macht der Track musikalisch direkt viel mehr Sinn.
Ja, denn, tatsächlich, klar.
Ja, dieses Down-Tempo mit diesem tragenden Klavier und so weiter, das hat so ein bisschen dieses Verlust-Ding von ihm. Das ist ja, das spiegelt sich auch lyrisch im Text ja wieder. Und wenn es dann halt wirklich so anzieht auf das High-Tempo, wirklich mit dem Blasts und so weiter, das ist dann dieses Wahnsinnige, wenn es aus ihm rausbricht und er dann wirklich anfängt durchzudrehen und dann, zu morden beginnt selbst und so weiter. Unter dem Kontext, finde ich, macht da quasi das Songwriting sogar komplett Sinn. Dennoch bin ich bei dir, dass der Song jetzt nicht zu den stärksten auf dem Album gehört, abgesehen davon. Aber vom Songwriting her muss ich da trotzdem sagen, das funktioniert schon in dem Kontext.
Ja, ich müsste mir jetzt, ich habe ja die Texte jetzt auch, dank dir, du fleißiger Ohrenlauscher. ich muss mir tatsächlich nochmal anhören, weil klar, unter dem Aspekt, gerade hier so, hier schnappt dir die Schaufel, bla bla bla, fand ich erstmal so, und jetzt zumindest ergibt der Text mehr Sinn. Ich hatte ja auch, wir hatten ja drüber gesprochen, dass es wohl Maniac ist, und dann hatte ich mir den Plot von Maniac nochmal zu Gemüte geführt und dachte mir so, irgendwie ist es nicht richtig wiedergegeben.
Wie gesagt,
Stellenweise könntest du da
stellenweise hat's gepasst, genau. Aber ja. Wie gesagt, ich bin halt, ich habe quasi bei dem, ich habe es erst so zwei, dreimal gehört, einfach so nur gehört als reines Album, und dann habe ich angefangen, mal halt dann zu forschen nach den Referenzen, und dann habe ich erstmal wirklich noch so kleine Dinge geachtet, einfach nur so Namen. Ne? Es kommen fast jedem Song kommen irgendwie Namen vor. Du kannst dich oft an Namen orientieren. Und ich war halt bei Frank und Anna, und das hat halt genau auf Maniac gepasst irgendwie. Wobei mir dann nachher nämlich auch eingefallen ist, dass das völliger Bullshit war, da das Album ja Konzeptalbum über italienische Filme sind und Maniac ist ein US-Film. Ja. Völliger Bullshit.
Da hatte ich mich auch gewundert. Und also, der kam aus den
ist 80er, aber es konnte halt schon alleine nicht sein, weil es ein US-Film ist, und ja, da hatte ich einen Hänger. Aber wie gesagt, wenn man auch die Texte, als ich Texte mal rausgehört habe, rausgeschrieben habe, dann wirklich den Songaufbau auch so dann verinnerlichst, wenn du an den Film denkst, das passt zumindest, vom Songwriting ist das schon okay. Wie gesagt, bei mir hat er jetzt wirklich nach den ganzen Durchläufen, ich habe das Album bestimmt schon 15 Mal durchgehört oder so.
Ja, passt bei mir auch ungefähr.
Er ist definitiv auf meiner Liste höher gerutscht. Also ich fand ihn beim ersten, zwei, dritten Durchlauf so, kam man, also ist er gar nicht gezündet. Dann echt immer mehr. Der kommt, der dauert ein bisschen, aber der ist auf jeden Fall kein schlechter Song. Er macht schon Laune, ist aber einfach vielleicht nicht, er ist halt nicht wirklich komplex, so er hat quasi zwei verschiedene Parts, die sich halt wiederholen. Aber unter dem Aspekt, wie gesagt, des Vorbilds macht's halt, wie gesagt.
Vielleicht kommt er auch an der falschen Stelle einfach, weil du nach Drei Mütter und Hauch des Todes bist du erstmal schon irgendwie eingestimmt auf die Richtung, in die es wohl geht, und dann kommt der irgendwie weder das eine noch das andere.
Der macht schon einen Bruch rein gegenüber den ersten zwei Songs, ja. Vom Stil her einfach einen ganz kompletten, ja, das stimmt. Das stimmt. Aber gut, verlassen wir die Dunkelheit.
Hoho.
Und ich bin halt so metaphorisch unterwegs hier.
Ab geht's in den Dschungel.
Und ab geht's in den Dschungel. Und auch da hören wir jetzt rein in den vierten Song, der da heißt Die letzte Reise des Alan Yates, Metamorphose 2. Ja, in den Dschungel geht's mit viel Klavier, viel Keyboard, viel Synthes, bisschen Gitarren und ein paar Kannibalen, kommen auch noch dazu. ich sag's direkt ganz einfach vorweg, weil ich glaube, wir sind derselben Meinung, das weiß ich ja. Das hier ist der schwächste Song auf dem Album für mich.
Ja, definitiv.
Und ich find's schade, weil ich das Vorbild gibt viel her, sag ich mal. Ja. Wie gesagt, das ist halt ein langsames Opening, es ist ein langsamer Aufbau. Wie gesagt, viel Klavier, Synthes, harsche Vocals, fast ein bisschen manisch teilweise, sehr so fast schon verzweifelte Lyrics. Ne? Also er krächzt da richtig und so. Das ist schon ganz okay. Aber er kommt irgendwie überhaupt nicht an, der Song. Da fehlt mir komplett die Struktur. Also das ist nicht die Struktur, aber der ist so verworren, der ist so chaotisch irgendwie.
Vor allen Dingen auch, wenn man so an den Film denkt. Wie du sagst, der gibt einiges her. Und irgendwie, bei mir war es so, ich habe immer versucht, irgendwo einzuordnen, wo jetzt der Verlauf im Text sich wiedergibt. Weil irgendwie fehlen mir Parts, wenn ich so an Inhalte im Film denke. Und auch die Atmosphäre des Films, die kommt hier gar nicht durch.
Also der ist ja auch in mehrere Teile. Auch hier muss ich sagen, es hat schon so einen Aufbau. Also vielleicht sagen wir auch erstmal, was das für ein Film ist, dann kann man vielleicht so ein bisschen, ne? Also es ist Ruggero Deodatos Nackt und Zerfleischt, wie er in Deutschland heißt, oder im Original Cannibal Holocaust. Ein sehr skandalträchtiger Kannibalen-Exploitation-Film. Eigentlich so der mitberüchtigste, aber auch der beste, also rein filmisch her, weil er ist zwar sehr derbe, aber er hat auch eine Message, sag ich mal, die Deodato da auf jeden Fall durchbringen wollte. Und textlich geht's quasi im Song vom Aufbau her so, wie sie quasi diese Reise beginnen, in den Dschungel kommen und auf die Kannibalen treffen und so. Und es passt auch hier wieder, wie auch bei Jans Dunkelheit, so rein vom Aufbau her ist das schon okay, weil es ist erst sehr ruhig und wenn sie dann quasi in den Dschungel kommen, dann setzen sehr, sehr so treibende Drums ein, so fast schon so, weißt du, so Buschtrommelmäßig. Das passt schon soweit, aber trotzdem catcht der Song irgendwie so gar nicht. Also er will einfach nicht.
Er ist halt sehr, sehr komplex irgendwie. Ich finde ihn komplexer als er hätte sein müssen.
Er hat so viele verschiedene Parts, die aber nicht wirklich ineinander greifen.
Ja, und das ist im Grunde in jeder Textpassage ist eigentlich ein anderes Unterthema des Films behandelt.
Genau.
Du rennst irgendwie hin und her und so, was und wieso, hä, und jetzt? Ich fand's super schwierig. Und ich finde es auch super schwierig, den Track zu hören, weil er musikalisch ist er an sich arrangiert, ist er richtig, aber er kommt einfach musikalisch, bremst er sich selber meiner Meinung nach einfach zu sehr aus.
Mm-hmm. Ja. Also er geht auch immer sehr schnell wieder von Uptempo wieder komplett runter, so auf Downtempo. Ja. Ja, weiß ich nicht. Also mich hat er einfach, mich catcht er nicht. Also bei dem Thema oder bei dem Film, glaube ich, da hätte man anders vertonen können, ja, sage ich mal. Ja, im Film geht es quasi darum, dass ein Anthropologe Filmmaterial einer Dokumentationscrew findet und sichtet. Und die Crew wollte quasi im Dschungel eine Doku über Kannibalen drehen. Und um das Ganze quasi anzufeuern, damit sie besseres Material kriegen, sie wollte die Doku halt dann verkaufen, quasi wird der Mensch im Dschungel zum Tier. Und sie ja brennen da Dörfer von Kannibalen nieder, scheuen halt nicht vor Gewalttaten und Gräueltaten zurück gegenüber den Kannibalen.
Sie stören das Ökosystem letztendlich.
Sie stören quasi dort das Ökosystem, genau. Es ist quasi, sie stoßen davor in eine Welt, die nicht ihre ist, und zerstören sie und werden dafür dann aber auch eben am Ende des Films natürlich zu Moos gemacht. Ja, wie der Name schon sagt, der Film eben, ja, ne? Nackt und zerfleischt. Ja,
die Message des Films geht ja dann auch noch so weit, dass das skandalträchtige Material ja im Grunde nur verwendet wird dann zum Schluss, um noch erfolgreicher einen Skandal rauszubringen. Also nicht nur, sie wollten einen Film über Kannibalen drehen, sondern sie sind dabei auch noch gestorben.
Genau.
Also Clickbait. Es ist im Grunde wirklich schon.
Aber die Message am Ende des Films ist ja dann auch, also der Anthropologe sagt dann auch, der Film kann nicht rausgebracht werden, und dann sagt die, ist quasi die Anweisung, vernichtet diesen Film, vernichtet das Material. Und dann sagt er am Ende ja des Films diesen legendären Satz, wo ich weiß nicht, wie er im Original ist, er sagt dann quasi halt, da fragt man sich doch so, wer die wahren Tiere sind oder irgendwie sowas. Wo der wahre Dschungel ist oder so weiter. Und Also wie gesagt,
ja, es ist eine auf alle Zeiten immer noch anwendbare Gesellschaftskritik am Medienkonsum.
Absolut. Ja, absolut. Wie gesagt, also
das macht den Film gut. Also weniger die grafische Gewalt, die ist für den Arsch tatsächlich in vielen Fällen.
Ja. Es ist einfach, natürlich hat er einfach Bilder auch, um zu schocken natürlich und so weiter, aber trotzdem ist es, der grundlegende Aussage des Films ist absolut richtig und wichtig halt. Es ist eine Kritik am Medienkonsum. Wenn man bedenkt, dass der Film über 30 Jahre alt ist und das heute quasi immer noch aktuelles Thema ist, ist eigentlich Wahnsinn. Und wie gesagt, auch hier finde ich völlig zu Recht so verpönt, sage ich mal, der Film. Gut, über den Tiersnuff kann man streiten, aber gut.
Soll ja angeblich alles verzehrt worden sein.
Ja, also im Film wurden damals halt echte Tiere umgebracht, was natürlich Tierschützer gar nicht so lustig fanden.
Was man da auch verstehen kann, weil
darf man natürlich auf jeden Fall heute nicht mehr. Deswegen steht ja auch heute in allen Filmen immer im Abspann, bei dieser Produktion sind keine Tiere zu Schaden gekommen und so weiter. Das gab's damals noch nicht so. Ja, jedenfalls der vierte für uns. Leider, also ich muss sagen, ist der schwächste vom Album, das können wir schon mal vorwegnehmen. Ja, also
definitiv.
Leider hier ein Hänger auf Platz 4. Weiter geht's mit ein bisschen Handwerk.
Wow. Sind ja die geilsten Ansagen.
Ich bin richtig cheesy heute, wie die Filme.
Das nächste geht nämlich um Hör mal, wer da hämmert.
Ja, genau. Genau, es geht um Earl und um Tooltime. Nein, es geht um eine Säge, denn der fünfte Track auf Fleischfilm heißt Auf den Spuren der Säge, und auch hier hören wir kurz rein. Ja, eine kleine Rock-Opera, oder wie soll man es benennen? fünfter Track, deutlich wieder mehr Schwung, sag ich mal, als auf Platz 4. Wie gesagt, sehr rockig, mit Tempo, gitarrenlastiger Track. Harsh und clean Vocals wechseln sich ab. Ist so ein bisschen Schlachthaus-Blues, ne? Aber sehr, es hat so ein bisschen. Ja, so einen leichten Blues-Rock-Schmiss irgendwie. Was ist dein
Ich habe es mir so mal in meinen Notizen habe ich mir reingeschrieben, dass er an sich alles hat, was ein Eisregen-Track haben sollte. Also er hat Grafik, er hat auch einen morbiden Inhalt. Funke ist nicht ganz übergesprungen, aber er regt schon deutlich mehr zum Nicken an. Also macht Spaß, ist aber jetzt so ein, wenn ich irgendwo nach Punkten bewerten würde, der wäre, wenn untere Mitte. Also er
ist. Ich finde halt, das ist ein solider Eisregen-Track.
Ja, aber in Anführungsstrichen mehr nicht.
Genau, meine ich aber solide. Also er ist halt solide. Punkt. Genau. Er ist wohl eine 5 von 10 oder ja, vielleicht eine 6 von 10. Er sticht halt nicht raus, er macht jetzt nichts Neues, was vorher noch nicht da war. Er ist einfach ein solider Track mit Schmiss, sag ich ja. Also ist jetzt kein Knüppel-Eisregen-Song, sondern so wirklich so eine Sache. Also er hat so ein Dance-Rock-Schmiss. So. Kann man ein bisschen sich bewegen, kann man ein bisschen so. Ne? Und
bisschen sägen,
genau, im Rhythmus Frauen absägen, so alles fantastisch. Basiert nämlich auf Sergio Martinos Torso, die Säge des Teufels, ein Giallo-Genre, ich muss nochmal sagen. In dem ein Mörder mit Kindheitstrauma Hass auf Frauen hat und diese mit einem schwarz-roten Halsband erwürgt und dann anschließend zersägt. Ja. Das ist doch pure Rockromantik, sag ich mal. wie gesagt.
Und tatsächlich wirklich solides Eisregen-Thema.
Ja, es ist ein solides Eisregen-Thema. Es geht um Sägen, es geht um noch mehr Sägen und schön. Nein, kann man wirklich einfach gar nicht mehr sagen. Das ist einfach, der geht ins Ohr, der bleibt vielleicht nicht immer hängen, aber man kann ihn halt, wer der läuft, nickt man mit und ist alles gut so. Und
ja.
Wie gesagt,
man fühlt sich wohl.
Ja, auch wieder zu den Lyrics passt, ist wie gesagt dieses klassische Crime-Thema quasi. Und auch wenn man den Film so kennt, es passt, der ist auch so ein bisschen schroff, ein bisschen cheesy. Das passt schon wie die Säge ins Fleisch.
Ach, es wird immer schöner.
So viele Puns heute, ey, das ist ja Wahnsinn.
Ja, ist nix gegen meinen allerersten Konzertauftritt, als ich damals sagte, es hat in den letzten Tagen ja wirklich ziemlich draußen gestürmt, aber das ist nichts gegen den Göttersturm. Und niemand klatschte, lachte oder jubelte. Selbst ich nicht. Ich hab dann auch gesagt, ja, war scheiße, können wir jetzt bitte das Lied spielen. Dann haben sie geklatscht.
Ja. Ja, das war scheiße. Das war
der schlimmste Fail überhaupt. Danach habe ich auch lieber die Fresse gehalten, wenn ich aufgetreten bin.
Tja. Hättest du mal lieber gesägt, statt gesungen. Sägen statt singen. Machen wir Aktion draus. Hashtag Sägen statt singen. Auf Twitter. Auf geht's. Gehen wir weg von der Säge und nähern wir uns lieber dem Messer wieder. Ach Gott, ist das alles. Das ist furchtbar, ist richtig. Ich habe das nicht aufgeschrieben, ich mache es gerade spontan, deswegen ist es auch wahrscheinlich so schlecht.
Achso, wir kommen zu. Ja? Ich finde es schön.
Es passt irgendwie gerade in die Atmosphäre, ja, finde ich.
Genau.
Wir kommen zu Track 6. Und der ist auch gleichzeitig die Single-Auskopplung gewesen von dem Album. Mit dem Namen Tiefrot. Und auch hier lauschen wir kurz hinein. Ja, die Single-Auskopplung finde ich ist auch super, also super gewählt, kann man direkt mal sagen. Finde ich, glaube ich, hätten sie keinen besseren Track nehmen können, weil er tatsächlich, glaube ich, von allen 12 am eingängigsten ist. Er hat einen leichten Chart-Charakter, wenn es nicht gerade darum gehen würde, dass man Leute absticht.
Ja.
Oder wie siehst du das?
Ist für mich tatsächlich der beste Track auf dem Album.
Weil ja, ist der, krass, ne? Also hast du ja im Vorfeld schon gesagt, dass der sich zu deinem Hit mausert.
Ich habe den, ist mir tatsächlich auch erst eine Weile später aufgefallen. Also ich habe dann immer durchgehört und gesagt, ja, so ab Lied 6 wird alles wieder besser. Aber inzwischen finde ich diesen Track einfach so gut, weil der, der wirkt komplett rund. Da ist nichts, wo man sagt, ja, jetzt kommt ja hier ein Break, sondern der ist von vorne bis hinten, erzählte eine Geschichte durch und das auch auf musikalischer Ebene, ohne da irgendwelche großen Sprünge zu machen.
Ja, der ist so ein Guss.
Ja.
Aber in positiv halt, ne? Also ja. der funktioniert einfach von Anfang bis Ende, auch eher ruhig und getragen, so im Refrain auch mit Klavier, so leicht rockig mit Synthes in den Strophen. Dann auch in der Mitte, das finde ich sehr, sehr geil. Also in der Mitte hat so ein längeres Instrumentales, so ein Interlude, so eine Minute ist da einfach so ein bisschen ruhig, atmosphärisch. Synthi passt, ist wirklich geil. Passt auch absolut zum Film, finde ich. Wenn der Film-Soundtrack wurde damals gemacht von Goblin, dieser Synthi-Rock-Band von früher, die ja für alle möglichen Genrefilme damals Musik gemacht hat, unter anderem auch zum Beispiel für Romero's Dawn of the Dead, das Original und so weiter. Also ist ja eine richtig bekannte Band in dem Genre. Und auch zu denen passt es so ein bisschen. Es ist so leicht, also es ist nicht adaptiert, aber es hat so einen leichten Goblin-Touch drin, so das merkt man. Mhm. Und passt. Das ist wirklich toll umgesetzt. Es gibt auch ein Musikvideo zum Track, das finde ich jetzt, sag ich mal, nicht so fantastisch.
Es hätte besser sein können, wenn man ein bisschen mehr mit den Effekten gespielt hätte, finde ich. Aber das hat man auch.
Wir haben schon mal gesprochen, man hätte es vielleicht, also ist eben im Stil auch des Films gedreht, kurz Einschwenker, damit man sich vorstellen kann. Auch hier wieder Argento, ist das der Track beruht auf Dario Argentos Profondo Rosso beziehungsweise Deep Red beziehungsweise Rosso, die Farbe des Todes. Wieder so viel zu den Untertiteln. Und ist auch ein Giallo, eigentlich auch einer mit der bekanntesten. Und wie ich sagte, die Stilmittel dieses Genres sind ja, die hat sehr viele so Farbakzente und das spiegelt das Musikvideo wieder. Es ist eine Frau, die quasi, ja, verfolgt wird von einem Killer mit Rasierklinge und schwarzen Handschuhen. Und auch in dem Musikvideo wurde sehr viel mit diesen Farbaspekten gespielt. Rote, grüne Farben, die sie immer anleuchten und so weiter. Was mich ein bisschen gestört hat, war dieser cleane Look im Video.
Ja, genau.
Weil, ich meine, klar, wenn man an diese alten Filme denkt, sie sind nun mal alt. Und sie haben halt diesen 70s, 80s Look und alles ein bisschen noch grobkörnig gedreht und eben richtig auf Film gedreht natürlich und nicht digital. Das Video wirkte dadurch ein bisschen amateurhaft eben. Was sicherlich auch ist. Also da steckt keine dicke Produktion hinter, aber man hätte es halt durch simple Tricks hätte man es authentischer wirken lassen können.
Ja.
Wir verlinken das Video mal unten in den Shownotes auf jeden Fall. Da könnt ihr mal reingucken, wenn ihr möchtet.
Man hätte es atmosphärischer gestalten können, einfach dadurch, dass man es noch etwas entfremdet, würde ich sagen.
Genau, und ich fand auch die Hauptdarstellerin von dem Video jetzt nicht so gut. Also die hat wirklich halt so in 90% des Videos macht sie halt so ein Gesicht, als ob sie gerade schreit. Das sieht aber irgendwie aus, als ob sie eine Maulsperre hat irgendwie.
Und in einer Szene, da lässt du zweimal auf selbe Art das Messer fallen. Das war auch bitter.
Sowieso, es wiederholen sich halt in der Zeit des Songs, der dauert irgendwie knapp 4 Minuten, glaube ich, wiederholen sich halt auch ständig die Bilder. Also nicht nur ein-, zweimal, sondern so 10-mal dieselben Einstellungen und so weiter. Das ist halt teilweise, hätte man ein bisschen schöner machen können. Ich meine, ich finde ja
auch, gibt's schönere Eisregenvideos.
Ich finde es ja cool, dass die überhaupt ein Musikvideo dazu machen, aber hätte man vielleicht doch ein bisschen also wenn man sich schon die Mühe macht und ein Tributalbum an diese Hommage an diese Zeit, dieses Genre aufnimmt, dann hätte man sich vielleicht auch fürs Video vielleicht da ein bisschen was einfallen lassen
können. Ja, wenn du jetzt zum Beispiel mal Hexenhaus siehst.
Ja, das ist auch mega cheesy, aber trotzdem ist es halt, hat's einen Flair so.
Ja, es ist halt dreckiger und das fehlt, also es muss ja hier nicht dreckig sein, aber Ich hatte es ja auch so beschrieben und so sehe ich das immer noch. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel auch irgendwelche Pixelspiele von heute angucke, dann fehlt denen dieses, es ging einfach nicht anders, was eben den Flair von 8-Bit-Spielen früher ausgemacht hat. Und so ist es auch bei den Filmen. Es wurde mit Schnitten gearbeitet und mit Farben gearbeitet, weil halt nicht irgendwelche HD-Effekte oder was weiß ich dabei waren. Und die nachzumachen einfach nur und zu sagen, ja gut, ist jetzt halt auch so ein roter Filter, kommt nicht so cool, als würde man sich sagen, ich habe jetzt nur irgendeine verwackelte Heimkamera und muss irgendwie noch das Ganze spannend gestalten.
Ja, wie gesagt, eine Heimkamera muss ja nicht mal sein. Also ich sag ja, nee, die Giallos waren ja auch genau. sehr ästhetisch gedreht und sehr hochwertig. Aber sie hatten halt so einen bestimmten Look. Und natürlich hatten sie damals eben keine 4K-Kameras. Und dieser Look des Videos ist zwar von den Ideen, von der Farbgebung her ist alles richtig, aber er sieht so krass clean aus, wie halt so ein heutiges YouTube-Video im Jahr 2017 eben aussieht. Ja, und das passt halt nicht zum Thema. So. Ja. Und das fand ich einfach ein bisschen schade, weil halt man wirklich einfach sagt, das geht ja auch mit Filtern heutzutage, dass das Bild halt so ein bisschen grobkörnig machst und so weiter vielleicht. Hätte man sich einfach was einfallen lassen, aber egal, es geht auch nicht ums Video hier, aber das nur zur das nur zur Info. Randinfo. Trotzdem, wie gesagt, ansonsten toller Track. Wie gesagt, passt auch super zum Film.
Auch hier ich noch finde, der hat auch was von den in Anführungsstrichen romantischeren Liedern von Eisregen. Also ich hatte ja vorhin in der Vorbesprechung gesagt, die Schwarze Rose ist irgendwie, ich weiß nicht warum, weil der Inhalt ist vollkommen anders, aber es hat auch dieses
ja, oder Scharlachrotes Kleid oder so.
Ja, dieses düster, romantisch, traurige.
Ja, natürlich, es gibt ja einige so, sag mal, morbid romantische Songs von Eisregen, die verstehen halt Romantik nur anders als die meisten wahrscheinlich von euch da draußen. Meistens geht es trotzdem um eine tote Frau, von daher. es ist mir mal aufgefallen, auch wieder jetzt, als ich diese Liste so durchgeguckt habe, auch der Filme, in den 70er, 80er Jahren wurden nur Frauen umgebracht. Es ging immer um irgendeinen Mörder im Film.
Es waren wahrscheinlich einfach mehr da.
Es ging immer um irgendeinen Mörder im Film, der Frauenhass hat, aus irgendeinem Grund, und Frauen umbringt. Zieht sich komplett durch. Wahnsinn.
Fand ich auch witzig. Ich habe ja dann auch mal so ein bisschen recherchiert, nochmal Screenshots und sowas gesehen. Hast fast in jedem Film waren irgendwo auch Möpse zu sehen. Einfach um wahrscheinlich jeden Teil des möglichen Publikums anzuziehen.
Um des Mopses willen.
Ja, genau. Hundeliebhaber waren eben auch.
Ja, aber ich glaube, das war auch so die Zeit, so quasi, da war es natürlich auch noch nicht so, also war es ja noch verpönt, quasi viel Nacktheit zu zeigen. Oder da kam es gerade erst, also das waren dann die 70er, da fing es ja dann erst so mit Free Love und so an. Und das war, glaube ich, einfach so ein Ding, um zu zeigen, so wir sind rebellierende Filmemacher, so glaube ich, so ein bisschen. Also wir wagen uns jetzt an neue Dinge heran, so quasi.
Ja, und auch um das Ganze wahrscheinlich mit aufzubauschen. In dem Film sieht man Brüste. Oh mein Gott, das muss ja ein ganz, ganz frivoler Film sein. Also kann ich mir gut vorstellen, dass da ein Großteil auch einfach mit deswegen ist. Ich meine, das ändert jetzt nichts an der Geschichte direkt. Die wird nicht darauf geschrieben worden sein, dass man möglichst Möpse zeigen kann, aber
wenn es sagt, die ging schon, ja, aber ich glaube damals nicht. vielleicht auch kurz zum Film, wer ihn nicht kennt. Es geht um eine telepathisch begabte Frau, die in einem Theater spielt und da einen, ja, durch ihre Fähigkeiten einen Mörder wittert und kurz darauf ermordet wird, natürlich. Und ein Mann aus England und eine Reporterin machen sich auf die Jagd nach dem Mörder, der ist ein sehr verwirrender Film. Ich will jetzt gar nicht lange drüber reden, aber es hat irgendwas auf jeden Fall mit einem Kinderlied zu tun. Sie stoßen dann auf eine Fährte mit einem Kinderlied und darüber kommen sie auf eine urbane Legende, so eine Urban Legend, die damit zu tun hat. Und dann, wie gesagt, versuchen sie eben diesen Täter, diesen Mörder zu stellen. Und wie gesagt, auch ein Giallo-Genre. so ein neues Lieblingswort.
Das ist jetzt so eine Ü-Ei-Figur, ne? Der Giallo-Genre.
Der Giallo-Genre.
So Happy Hippo mit Kamera.
Happy Hippos.
Und DVDs.
Boah, das wäre geil. Happy Hippos Giallo-Crew. So. So eine Giallo-Mord-Crew. So ein Mörder mit schwarzen Handschuhen, Hippo. Und dann haben die auch so dumme Namen dann irgendwie.
Rudi Rosso.
Ja, genau. Ich kann sagen, Rudi Rosso.
Weil ich den Kehlenschnitt und so.
Ja, oh Gott, jetzt das ist dein Metier, jetzt ist immer da.
Ich muss mir Holger so, Opfer wäre auch schön, wobei Holger ist so ein Ding.
Holger Opfer. Ist hier auch wie so ein Hauptschüler aus der dritten Klasse. aber ich muss mir jetzt gleich sogar so einen Beipackzettel vorstellen, wo die so drauf sind. Das wäre mega lustig. Das wäre mega
lustig. Basti Blutlache, das.
Ja.
Obwohl, die müsste ja sowas Italienisches haben. Berto Blutlache.
Berto. Oh Gott, Ruggero Rasiermesser.
Schön. Sollten wir vielleicht einfach dazu schreiben, so 12 Stück oder so. Ja, genau, wir machen das.
Wir schicken mal ein Ferrero. Ja. Ja, ey, Ferrero ist doch italienisch. Die Italian Giallo Classic Serie. Für Erwachsene, das Ü-Ei ab 18. Alter, meine Fresse, wir machen hier gerade. Das ist ja Marketing-Stunt, ey.
Die Tootsie-Turtles kommen dann auch noch raus.
Ja, genau. Die Todesser-Turtles. Wie hieß nochmal die Elefanten?
Die hatte ich nicht.
Ich hatte alle.
Bei den Happy Hippos weiß ich halt, es waren die Happy Hippos. Was kriegt man
da raus? Da gab's noch die Funny Bunnies. Das waren diese Hasen.
Mhm.
Ah, ich habe vergessen, wie diese blöden Elefanten hießen.
Ich weiß auch nicht.
Funny Fanten.
Wow.
Captain Obvious. Die hatten auch alle Alliterationen. Ja, Italiano.
Die Splatty-Spechte, das wird dann die neue.
Die Splatty-Spechte. Ja, genau, und die Dubsy-Dinos gab's noch.
Ja. Ach stimmt, wie hießen denn die Schildkröten? Ah, die hießen auch Tapsi-Turtles, oder?
Tapsi-Turtles und Dödel-Dinos, keine Ahnung, egal. Ich weiß nicht, es gab ja
doch, ich schweife ab, sie sind Vergangenheit.
Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Direkt eine Eisring-Lyrik. Als Übergang. Das
eins mag der ich. Schönsten Lieder.
Das mag ich. Ja, von den Funny Bunnies und den Happy Hippos.
Kommen wir jetzt nah an die Friedhofsmauer.
Kommen wir zur Friedhofsmauer. Also auch, liegt auch nahe. Denn ja, Track 7 heißt.
Ferdi Friedhof.
Ferdi. Oh Gott. Sascha, Schluss jetzt. Ich kann mich nicht auf dieses wichtige Thema hier konzentrieren. Mensch. Ferdi Friedhof, Alter. Ja, Ferdi Fulcis Mini-Würstchen. Denn auch der nächste Track ist von Fulci, beziehungsweise basiert auf Fulci, denn er heißt Nahe der Friedhofsmauer und basiert auf dem ja fast gleichnamigen Film Das Haus an der Friedhofsmauer. Und auch hier hören wir kurz rein, damit ich mich von Saschas dämlichen Kommentaren erholen kann. Ja, die Friedhofsmauer. ich habe lange überlegt, wie ich diesen Song beschreiben soll.
Und,
schmissig. Mehr schmissig geht's nicht, sag ich mal. Also, ich habe schon gesagt, es ist wie so eine mexikanische Straßenband oder so eine Folklore-Band, die in der U-Bahn plötzlich begegnet und Geld verlangt. Und du musst mittanzen, weil es lässt sich nicht los. Ja. Der Song, der ist einfach, der geht einfach perfekt ins Ohr.
Tod in der Toskana. Das
irgendwo, Tod in der Toskana. Irgendwo zwischen Akustikgitarre, irgendwie so mit Country und dezentem Synthie-Einsatz. Der Refrain mit den clean Vocals und dem fast schon, ja, humoristischen Text, sag ich mal. Also, das ist ja, ich meine, die
das
Vorlage.
Das ist auch Ohrwurm.
Die Vorlage bietet das auch.
Und Ohrwurm.
Der Refrain ist Ohrwurm, absolut. Und wie gesagt, das ist echt wie so ein Country-Folklore-Straßenmusiker-Track irgendwie, der auch eben sehr untypisch einfach und macht deswegen allein schon Spaß. Ja. Ja, textlich auch sehr, sehr, sehr lustig, sag ich mal. Die Vorlage bietet da auch reichlich abstrusen Kram. Ja, war so ein Track, habe ich gehört, mochte ich einfach.
Ja, genau. Im Grunde wusstest du noch nicht genau, wieso du ihn magst, weil er so seltsam ist, aber wahrscheinlich genau deswegen.
Weil er auch einfach sehr raussticht aus dem Rest. Ja. Zusammen
auch
mit
wegen dem rumpeligen Refrain.
Ja, der rumpelt halt, ne? Der Humper poltert vor sich her. da gab's ja auch schon einige, auch vor allem auf der Leichenlager damals auf der alten Eisring-CD, da hatten sie auch sehr viele Elemente, so mit so Humper und Akkordeon und so weiter.
Bei Farbenfinsternis ja auch.
Die da Tuba. Auch, genau, die Tuba, dann gab es auf dem Eisring hat ja auch einige Nebenprojekte. Es gibt zum Beispiel noch Eisblut, das ist eher so ein, naja, Death Metal, Anführungszeichen, Projekt, aber doch mehr Knüppelprojekt, das sich textlich aber ebenfalls sehr stark an den üblichen Rezepten und Themen labt. Und da gab es nämlich den Menschenfleischwolf. Das war ein Song über einen deutschen Massenmörder und der hatte auch nämlich so extrem krasse Polka-Passagen, da konntest du dich nur wegschmeißen. Irgendwie, wenn zur Polka gesungen wird, wie einer irgendwie einen Fleischwolf getreten, danach in den Kühlschrank gelagert wird, was willst du, da musst du doch lachen.
Da musst du doch lachen. Wenn man Fritz Hamann liest, da muss man doch lachen.
Der Metzger mit dem Hackebeilchen. Aber das ist halt wie so ein. Ich meine, es gibt ja genug Splatter-Comedy-Filme, so Splatsticks.
Fritzi Fleischwolf, der kommt jetzt auch noch in die Sammlung.
Fritzi Fleischwolf ist auf jeden Fall ein Rare-Item. Es gibt doch genug Splatter-Comedies quasi und das ist nichts anderes. Ja. Das ist akustische Splatter-Comedy quasi.
Ja.
Und natürlich ist es makaber, aber wie gesagt, wenn da einer zum Polka-Rhythmus absägt, dann. Das kann man ja auch dann einfach nicht mehr ernst nehmen und das soll man ja auch gar nicht. Und so, nee, ist Friedhof, genau. Und so ist Friedhofsmauer eben. So ist Friedhofsmauer auch und deswegen macht er einfach Bock. Wie gesagt, ist ein Lucio Fulci-Film. Das ist das Haus an der Friedhofsmauer, heißt er. Und im Film geht's um eine Familie, die in ein Haus an der besagten Friedhofsmauer zieht. Und in dem Haus sollen vorher ein Forscher und Doktor gelebt haben. Und der Vater der neuen Familie, der einzieht, ist ebenfalls Doktor und will diese Arbeiten fortführen. Und ja, man denkt halt, der alte Doktor, der da gelebt hat vorher, ist tot. Aber stellt sich raus, der ist gar nicht tot, denn der lebt noch im Keller, natürlich. Als missgebildetes Monster, denn das Experiment ist irgendwie schiefgelaufen, ist jetzt ein Monster, der nur überleben kann, wenn er sich von anderen Menschen Körperteile abhackt und implantiert. Und Körperteile und Organe und so weiter und sich selbst implantiert, um weiterzuleben. Und da er quasi auch immer älter und schwächer wird, muss er immer jüngere Opfer finden, damit er quasi am Leben bleibt. Und daraus basiert der Track. Und wie könnte man es besser vertonen als mit freundlicher Folklore und polkagigem Gehumper? Der Film ist
polkagiges
der Film.
Polkagiges Gehumper ist auch schön.
Der Film ist halt so ein wirklich klassischer Fulci. Es ist dummer Splatter. Trotzdem kein schlechter Film, aber es ist natürlich nichts, was man ernst nehmen kann und das versinnbildlicht auch der Sound des Songs und somit alles richtig gemacht. Alles richtig macht auch der nächste Track, meiner Meinung nach, denn eine schönere See-Chanti hat Eisring noch nie geschrieben. Quasi aus dem Keller aufs Boot und vom Boot auf die Insel. Nummer 8 Menschenfresser. Ins Restaurant, ja, da glaube ich nicht mehr hin, aber ich glaube, da wird nur noch von der Bodenplatte gesnackt, genau. Der Frischhaltefolien-Song des Albums Menschenfresser, wir hören kurz rein. Ja, was soll ich sagen? Epischer wurde noch nicht gesnackt, auf jeden Fall in diesem Album. Ich fand den Song ebenfalls, also 7 und 8 lieber hintereinander, habe ich beide mega gefeiert, beim ersten Durchhören schon. Der macht einfach Bock, er ist so eine Zwischenmischung aus melancholisch, melodisch, dann kommt dann sehr viel Synthes und dann fast auch schon wieder so sehr episch das Ganze rübergebracht auch, ne? Also man denkt auch schon wieder, hier wird sonst was passieren irgendwie. Gleich kommen Illuminati irgendwie. Also sehr, sehr epochal, sehr episch. Vocals zwischen harsh und clean, sehr viel gewechselt. Dann wechselt mit gitarrenlastigen Part in der Mitte. Also auch sehr, sehr facettenreich, aber eben ohne diese abgehackten abgehackten Parts wie beim Dschungel. Sondern auch hier wieder, es ist ein Guss, es stimmt alles. auch zusammen mit der Story irgendwie, obwohl
es ist, als würde man seine eigenen Eingeweide essen. So rund läuft das.
Genau. Also es ist wirklich, auch man sich selbst einfach snackt. Und ja, der Song, auch hier wieder, der Film ist eigentlich crap. So, der hat seinen Ruf auch nur, weil er halt ein Schocker war. Der Song macht aus dem Stoff quasi, das klingt, als ob es der beste Film ist.
So ein richtiges Abenteuer.
Als ob es so Indiana Jones 5 wäre, so. Ja. Das ist halt so witzig. Also der Song macht aus dem Film plötzlich echt einen Oscar-Film irgendwie so, obwohl er halt eigentlich ein cheesy Schund ist. Und das ist so witzig. Und das macht einfach Spaß. Und also der Film basiert quasi auf Joe D'Amatos Man-Eater, der Menschenfresser, oder in USA hieß er auch, oder ich glaube überhaupt UK und USA im englischsprachigen Raum, hieß er Anthropophagus. Ja, ist ein totaler,
auch viel markanter.
Ja, absolut. Ist das catchy, das catch direkt so, das schreibe ich mir morgens aufs Butterbrot. Ist ein totaler Schocknudelfilm so, ist eigentlich nicht gut, wie gesagt, hat ein paar krasse Szenen. Es geht quasi um einen Mann, der Schiffbruch mit seiner Frau und seinem Kind erleidet. Also das Schiff geht unter, sie retten sich mit dem Rettungsboot, treiben auf der See. Und es kommt keine Rettung. Und aus der Not heraus entwickelt der Mann kannibalistische Züge, frisst Frau und Kind. Ich meine, ne? Every man for himself, so, wenn es ums nackte Überleben geht. Und wird dann an eine Insel gespült, wo er quasi jetzt als Kannibale herumläuft und alle, die dort ebenfalls irgendwie ankommen, aus welchem Grund auch immer, weghapst mit ein bisschen Mayo und ein bisschen Basilikum. Frisch beträufelt snackt er dann fleißig die Leute weg und frisst am Ende sich selbst. Jetzt habe ich den Film gespoilert, aber der ist 50.000 Jahre alt, ist mir egal.
Ich stelle mir das Ganze jetzt gerade mit doppelter Geschwindigkeit und Benny Hill Musik vor. Das kommt dann halt am besten, er hat halt seine Frau und Kind gefressen und dann so. Und dann hörst du mit so Hubgeräuschen, wie er Leute frisst.
Ja, so Clouds-Geräusche. Und dann, wenn er in so eine Gallenblase beißt, so. Meep, meep. Jetzt hören bestimmt so ein paar Hardcore-Splatter und Fans zu, ihr nehmt die Filme gar nicht ernst, das ist Kulturgut. Ja. Es gehört in die Genre-Geschichte, aber es ist, wie gesagt, es ist kein guter Film. Wer den vor allem heute noch mal sieht, das ist gar nicht gut gealtert. Und ich erkenne ihn natürlich an als irgendwie Klassiker des Genres, aber da braucht mir keiner erzählen, dass das irgendwie, dass der die Filmlandschaft geprägt hat, nur weil der irgendwo einen Fötus frisst. Nun ja, von frechen Föten zum Syndikat des Grauens.
Wir sollten öfter so spät unter der Woche aufnehmen. Ich glaube, so Geschäftszeiten von der Arbeit.
Ich bin nicht mal betrunken. Wahnsinn.
Ja.
Übrigens auch.
Ich auch nicht.
Kommt übrigens auch aus jedem siebten Ei. Frische Föten. Nein. Okay, Schluss. Gehen wir von der Insel in die Stadt, nämlich nach Miami Vice quasi. auf Platz 9. Das Syndikat des Schreckens, und wir ziehen uns unsere Sonnenbrillen an und lauschen mal. Ja, ich sag's ja, Miami Vice Sound, mehr geht nicht. Also, der Track hat mich vielleicht, wie gesagt, das Humper war geil, aber das kannte man ja trotzdem schon von Eisregen als Stilelement. Der hier hat mich wirklich geflasht. Rein vom Sound her. Oder wie war's bei dir? Also, das hat man so von Eisregen auch noch nicht gehört.
Ich fand's halt richtig geil, weil damit wirst du echt voll in die 80er wegkatapultiert.
Ja, voll.
Der
trifft's ja wirklich.
Genau. Und dieses Ganze, das Reimschema oder überhaupt der Ausdruck einfach witzig. Weil, genau, das kennst du nicht von Eisregen. Ich würde kein Lied jetzt mehr ausdenken können, was das irgendwo schon mal hatte.
Nee, also so.
Wenn man jetzt mal die Elektrohexe, die wahre Elektrohexe wegnimmt.
Ja, aber auch das ist eine andere Art von Synthie und so weiter. Das hier ist ja wirklich, das ist wirklich so. So Beach-Style, so Miami Vice, L.A. irgendwie. Wie gesagt, Syndikat des Schreckens haben sie nicht groß umgewandelt. Das Original heißt das Syndikat des Grauens. Ist ebenfalls ein Fulci-Film. Tatsächlich mal kein Horrorfilm, sondern es ist quasi ein Splatter-Krimi. Also es ist ein Crime-Film. Es geht um Mafiosi, die eben in Neapel Drogen dealen. Und beziehungsweise Schmuggler, es sind keine Schwerverbrecher. Es sind Kleinkriminelle, es sind Schmuggler und so weiter. Und plötzlich kommt ein neuer Mafiosi in die Stadt aus Marseille, der möchte, dass quasi die Männer von diesen beiden Schmugglerbrüdern für ihn Heroin schmuggeln. Die Brüder lehnen das aber ab, weil sie das nicht wollen. Und dieser Mafiosi aus Marseille fängt an, die Schmugglerbande und Freunde dieser Brüder umzubringen, und dann gibt's quasi ein großes Shootout-Gemetzel. Wie gesagt, es ist eigentlich ein Crime-Thriller, aber eben mit Fulcis Hang zur krassen Gewalt, also es ist ein sehr blutiger Thriller. Und wie gesagt, es geht um Mafiosi, es geht um Crime, es geht um Schmuggeln, es geht um Drogen und Waffengeschäfte, und ich finde, der Song bringt das so geil rüber. Also den haben sie wirklich.
Ja.
Da haben sie wirklich das Thema halt so, das ist so 100% Note 1 setzen, alles gut, so, habt alles richtig gemacht. Ja. Der Song macht total Bock, auch mit dem, also der Text ist cool, wie gesagt, erzählt auch wie die anderen Songs, er erzählt im Grunde die Geschichte einmal so ein bisschen durch, grob, aber ja, wie gesagt, hier, der harmoniert alles, das ist wirklich, habe ich eben auch schon wieder, ist dieselbe Floskel, aber hier, es stimmt einfach, es ist wieder ein Guss. Von vorne bis hinten, vom Konzept über halt wirklich die Musik selbst bis Text und so weiter. Perfekt für mich. Also einer der besten Tracks des Albums. Das ist auch ein Ohrwurm-Track, finde ich.
Ja, war bei mir auch, also neben nahe der Friedhofsmauer, wo ich schmunzeln musste, war das der Track, der mir als allererstes im Gedächtnis geblieben ist. Wo ich auch irgendwie einen Wow-Effekt hatte.
Genau, also bei Friedhofsmauer lachst du halt eher und der bleibt im Kopf, weil es irgendwie witzig ist. Und das hier bleibt dir im Kopf, weil es einfach gut ist, so auch.
Ja, weil es völlig anders ist. Ja. Also ich würde mir jetzt kein komplettes Album so anhören, aber allein weil es eben...
Das wäre auch witzig.
Ja, es wäre witzig, aber allein weil das hier, das kommt so spontan. Auch der Inhalt. Ja. Der Inhalt ist ja weggerückt aus irgendwelchen Lustmorden und Kannibalismus und sowas. Und plötzlich kommt dann halt Mafia.
Ja, also thematisch auch einfach, ne, was ganz anderes als der Rest so im Portfolio. Ja. Wirklich, wie gesagt, das ist auch einer mit der Top-Tracks des Albums, finde ich. Also da haben sie sich selbst übertroffen, der zündet. Der zündet. Schönes Ding. Vom Syndikat aus Neapel kommen wir zur Bucht. zur Bucht des Blutes. Track 10 im Blutrausch, und auch hier riskieren wir ein Ohr. Ja, und während wir ein Ohr riskieren.
Schön bei Eisregen, genau. Ich wollte gerade sagen, es ist schön bei Eisregen, ein Ohr zu riskieren.
Ja, während wir ein Ohr riskieren, riskiert quasi die ganze Belegschaft des Songs ihre Eingeweide. hier ein Track quasi zu einem Slasher-Film, auch sehr schön vertont, lyrisch, sehr grafisch auch hier, also der Text geht da auch zu Onions Eingemachte, beschreibt hier und da ein paar schöne Dinge, sehr detaillierter als man sonst im Album so hört. Track sehr, sehr facettenreich auch aufgebaut, Glockenspiel-Intro mit kleinem Prequel quasi, um was es geht. Und hier M-Rot so leicht geflüstert vorgetragen, so am Anfang ein bisschen Atmosphäre aufbauen. Dann knallt's auch irgendwie los. Und ja, auch sehr abwechslungsreich, aber auch hier nicht zu verhackstückt. Also es läuft trotzdem gut durch. Hat ein paar gitarrenlastigere Parts, insgesamt aber eher ein Mid-Tempo-Track, ein bisschen ruhiger. Wie gesagt, hier am meisten gefallen mir, glaube ich, die Lyrics, weil die hier sehr, sehr bösartig teilweise.
Klassisch sind.
Klassisch bösartig, genau.
Ja, ich finde auch gerade dieses groovende Riff, das ist so richtig schön, schön wahnsinnig. In Verbindung mit den Texten ist das halt auch irgendwo altes Eisregen.
Ja, schon, ja, auf jeden Fall.
Und zwar schon sehr altes Eisregen. Und das finde ich richtig schön.
Absolut. Also es ist auch, also der ganze Track ist ja quasi eine Mordgeschichte. Mit reihenweise Leichen. Basiert nämlich auf Mario Bavas Bay of Blood, beziehungsweise im Deutsch heißt er Im Blutrausch des Satans. Auch ein schöner Titel.
Wo wir wieder bei diesen kaum reißerischen Titeln sind.
Bei diesen profanen Untertiteln und der alten Filme. Und geht im Film darum, um die besagte Gräfin, die im Text auch genannt wird am Anfang, die da stranguliert wird. Und im Endeffekt geht es darum, der Film geht quasi um eine reine Mordserie. Diese Gräfin wird umgebracht und daraus entsteht eine riesen Abschlachtserie. Und zwar bringt sich da quasi eine ganze Familie gegenseitig um, weil die ans Erbe wollen. Das heißt, jeder bringt immer den Nächsten um, weil er der nächste Erbschleicher sein will. Und Auch hier passt Benny Hill Musik. Und aus dieser Familie könnte man sicher eine Ü-Ei-Figurensammlung machen. Aber wie gesagt, ist ein extrem krasser Slasher irgendwie. Ist auch echt ein Klassiker. Bava hat da echt sehr früh schon das Slasher-Genre auch mitgeprägt. Und der Track finde ich untermalt ist auch sehr, sehr gut. Wie gesagt, auch lyrisch hier. Sehr, sehr fies, eisregeltechnisch und klassisches Metier, sage ich mal. Aber wie gesagt, sehr überdurchschnittlich solider Track, sag ich mal. Ist jetzt kein Highlight der Eisregen-Geschichte, aber es ist ein sehr guter, solider Track und auch einer, gehört auch einmal zu den.
Es ist der bessere besseren, der soliden Tracks.
Genau, mit zu den besseren Album. Des Albums, ja, ja, auf jeden Fall. Genau. Jetzt, wir machen richtig viele Location-Wechsels hier, finde ich. Jetzt sind wir gerade irgendwie aus Neapel an die Bucht und jetzt geht's auch schon in den Wilden Westen.
Ja, in die Kiesgrube.
Ins Arbeitslager, nämlich.
Ja, in den Spaghetti-Western wurden tatsächlich oft in Kiesgruben gedreht. Das ist richtig gut.
Macht Spaß bestimmt, so richtig geile Arbeitsbedingungen. Ja. Da wird auch der Hauptdarsteller des Films, auf dem der Aftertrack basiert, bestimmt einige Wutausbrüche gehabt haben. Das ist nämlich ein Film mit Klaus Kinski. Denn der 11. Song heißt Satan der Rache. Allein der Track, der Titel schon wieder, ne? Ist eine deutsche Co-Produktion, deutsch-italienisch.
Daher der Titel,
nämlich der heißt auch Satan der Rache, der zugehörige Film von Antonio Margaritis. Und auch hier in diesen schönen Western-Sound lauschen wir kurz. Ja, Panflöten, Eieiei, Rufe und Akustikgitarren. muss ich sagen, ist ähnlich wie im Syndikat, auch hier halt eben einfach das Thema perfekt getroffen.
Ja. Auch wieder ein ganz anderes Ding, was man von Eisregen noch nicht kennt.
Genau, eben so eine Überraschung des Albums. Wirklicher Western-Sound einfach. Ohne die Vocals und so könnte der Soundtrack fast werden. Wie gesagt, also hat wirklich diese Tasche Akustikgitarren, auch hier wieder clean und härtere Vocals wechseln sich ab. Und auch hier muss ich sagen, passt der Songaufbau perfekt zum Film. Das ist wieder auch so ein passendes Beispiel. Ich greife kurz vor, bevor du dann deine Meinung einwerfen kannst. Denn im Film, wie gesagt, ist es ein Western. Und es geht darum, dass eben ein Mann, gespielt von Klaus Kinski, unschuldig ins Arbeitslager musste. viele Jahre, weil er quasi ja getäuscht wurde durch einen anderen Mann, der eigentlich der Schuldige war, und er kam dafür unschuldig eben in die Strafkolonie. Nach vielen Jahren kommt er dann frühzeitig auch frei, wird freigelassen und ja, geht auf einen blutigen Rachefeldzug, um diesen Mann und seine Gefolgschaft umzubringen. Und wie gesagt, der Aufbau des Songs passt da auch perfekt, weil der auch sehr atmosphärisch, ruhig, wie gesagt, mit diesen Flöten, baut erstmal wirklich Atmosphäre auf und wird dann wirklich zum Ende hin eben, wenn er quasi dann eben aus dem Arbeitslager rauskommt, er macht sich auf die Suche nach diesem, nach seinem Erzfeind da quasi, dem Mann, der ihn da in Gefangenschaft gebracht hat, und wenn er anfängt da quasi eben die Bande auch des Mannes umzubringen und so weiter, dann wird's immer schneller zu treiben, das wird härter. Und ich finde auch hier halt vom Konzept halt her, es passt halt perfekt vom Aufbau des Songs.
Mhm. Ja, ist bei mir auch. Ich hatte das Album das erste Mal noch nicht fertig gehört. Da hattest du mir dann schon so ein paar Eindrücke geschickt. Und da war ich natürlich auch gespannt drauf. Und fand's, also du musstest nicht mal wissen, wie der Track heißt, um rauszufinden, welcher es ist, den du beschrieben hast. Ja, logisch, klingt halt wirklich voll nach Western. Und der hat das, was ich persönlich auch an Spaghetti-Western mag. Dieses räudige, düstere und auch so ranzig, inhaltlich wiedergegeben. Also nicht nur vom Text, sondern inhaltlich merkst du halt dieses mit mir sollte man sich nicht anlegen, ich habe Pistolen in der Hand.
Absolut, und vor allem, ich habe nichts zu verlieren.
Ja, genau. Es ist richtig, richtig schöner Abfuck-Western.
Das ist so, ich komme dich jetzt holen, und wenn ich dabei draufgehe, ist es mir scheißegal so. Aber ja, ich werde dich auf jeden Fall killen, so. Das bringt der Aufbau vom Track echt gut rüber.
Ja.
Mein Lieblingsline aus dem Song ist übrigens ein Grabstein aus Blei.
Wo er beschreibt. Könnte fast schon ein Filmtitel von einem Spaghetti-Western.
Ja, genau, sein. Absolut. Oder so für eine Handvoll Dollar, ein Grabstein aus Blei. Classic. Finde ich aber sehr schwer. Es ist halt echt schön, wie er so beschreibt hat, dann, wie er ihn sich holen will und so weiter. Und ja, es wird ein Grabstein aus Blei sein. Sehr, 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 sehr schön. Wie gesagt, auch finde ich einer mit der besten. Allein aus dem Grund, weil er wirklich mal was anderes ist und es auch noch so gut umsetzt. Ich meine, solche Experimente können ja auch schief gehen. Also nicht jede Band schafft es halt, sich quasi komplett mal in einem neuen musikalischen Umfeld zu bewegen und einfach mal was zu experimentieren. Und es klappt. Ja. So, es hätte auch voll in die Hose gehen können, es hätte der letzte Mist klingen können. Von daher da großen Respekt auch, muss ich sagen. Mhm. Dass man sich da an sowas eben ranwagt.
Es ist ja an sich auch witzig, dass hier die schwächeren Titel eher das normale Metier sind, abgesehen letzte Reise des Alan Yates. Und die wirklich herausstechenden, richtig guten, das sind die, wo sie wirklich experimentiert haben.
Es ist so, ja.
Das ist eigentlich beeindruckend, weil sie bleiben bei dem Rest, sagst du, ja, es ist nett, aber jetzt nicht das Beste.
Ja, und eigentlich sagt man ja, es ist ja dann doch oft eher so, wo man sagt, so Schuster bleibt bei deinem Leisten, ne? So irgendwie macht das, was ihr könnt, so, dann ist es okay. Aber hier ist es halt wirklich so, es gibt halt die soliden und übersoliden Songs. Es gibt so ein, zwei Ausfälle bis eben nicht so catchige, nicht so geglückte. Ja. Aber es gibt auch sehr viele, wo du sagst, so, wow, so wirklich. Und das ja, nach 22 Jahren Weltgeschichte muss man einfach sagen, Respekt, so, das schafft wirklich nicht jeder. Mhm. Sie sind nun mal einfach, das muss man wirklich auch mal dazu sagen, sie sind einfach auch nach wie vor, die sind einzigartige Band einfach. Es gibt nichts Vergleichbares. Ja. Und Eisregen ist halt auch eine Band, entweder du liebst es oder du hasst es. Also entweder du kannst damit anfangen oder du findest es halt komplett scheiße. Es gibt nur zwei.
Ja, das ist ganz genau so.
Es gibt zwei Arten von Menschen, die Eisregen komplett beschissen finden und die es hören. Das ist einfach so.
Ja.
Von daher, ich glaube auch nicht, dass wir irgendwen jetzt wenn jetzt überhaupt noch wer zuhört hier, dass wir irgendwen quasi bekehren. Wenn ihr wieder nur wegen unserem Gelaber dran geblieben seid, dann vielen Dank dafür. Aber ich glaube, man kann niemanden zu Eisregen überzeugen, sondern man muss es entweder hören und denkt sich, okay, das finde ich cool, oder man denkt sich halt, okay, das ist der größte Rotz, den ich je gehört habe.
Es ist halt die Mischung, ne? Das ist die morbiden Texte, die Musik, die schon immer eigenständig war. musst du wirklich mögen. Und es ist ja auch nicht so, dass man Eisregen jetzt hören kann wie jede x-beliebige Death-Metal-Band, weil die Texte krass sind oder sowas. Nee, weil dann genau, ist die Musik immer noch da.
Sie haben halt auch einen ganz anderen Ansatz so von der Idee halt her ihrer Band und so weiter. Also es ist schon was anderes, das stimmt, ja.
Es ist ein Gesamtkunstwerk, nächste Lied.
Ja, quasi. Es ist ein durchdachtes Projekt, so von Anfang bis zum Ende. Und damit musst du halt mit allen Facetten dann, die musst du mögen oder du kommst nicht rein, finde ich.
Ja, genau.
Genau, das letzte Lied. Wir sind beim letzten angekommen. Wie gesagt, Track 12 ist nicht auf der normalen Disc drauf, der normalen CD, sondern nur auf dem Digipack und der Box-Version.
Aber das wohl beste Lied, gerade lyrisch.
Wir reiten quasi aus dem Western in die tiefe Nacht und fallen in ein Delirium. Aber vorher, wir reiten direkt mit dem Pferd in die Disco. Ne? Und haben einen Verdacht metaphysischen Charakters. Der 12. Track heißt Nachts kommt das Delirium und das hier ist er.
Ich bin's, der Kartoffel. Ich habe einen instinktiven Verdacht metaphysischer Charakters. Richard, spring über die Mauer und folg mir ins Delirium.
Ja, hi, ich bin André und ich gehe jetzt in die Disco. Ciao.
Ich weiß selbst noch nicht genau, also.
Niemand weiß genau, was er von diesem Track halten soll, davon bin ich sehr überzeugt. Ich glaube nicht mal die Band selbst weiß es. Track 12 ist quasi so ein bisschen der Comedy-Track des Albums für nicht Eisregen-Kenner, wenn ihr jetzt noch dran seid. Eisregen haben in letzten Jahren immer auf dem Album so einen, sag ich mal, so ein Fun-Lied in Anführungszeichen. Obwohl selbst Fun-Lieder bei denen absolut morbid und krank sind, aber es ist ein Fun-Lied. was man nicht zuletzt auch in der Musik merkt, hier bei Delirium, es ist Synthes, es klingt ein bisschen albern, ein bisschen tapsig, tollpatschig.
Es ist vollkommen durch.
Ne, es ist einfach jenseits von allem, was davor irgendwie lief, wie gesagt, deswegen auch als Bonustrack hier. Nichtsdestotrotz finde ich ihn sehr witzig. Er hat trotzdem von der Melodie und so, er ist einen witzigen Charakter irgendwie. Ist ja wirklich nur Synthes, ein bisschen Drums, leicht gekeifte Vocals. Und das war's. Und der Text ist halt extrem albern und total bescheuert. Macht auch komplett keinen Sinn. Und bevor ich Sascha im Vorgespräch erzählte, worum es in dem Song geht oder worauf er beruht und so weiter und warum er so bescheuert ist, dachte Sascha auch nicht so, wusste er auch nicht so richtig, ob er einfach selber bescheuert ist oder ob der Text einfach keinen Sinn macht. Ich würde einfach sagen, ich kann es ja mal nochmal erklären. Ich habe es im Vorgespräch schon Sascha erzählt, aber natürlich möchte ich auch euch nicht vorenthalten.
Das ist mega witzig.
Wie gesagt, der Text ergibt keinen Sinn von A bis Z. Es geht um auf dem Klo hocken, es geht um in die Disco gehen und es geht, wie gesagt, um, ich zitiere, es gibt Textzeilen wie Hallo, ich bin der Kartoffel und im instinktiven Verdacht des metaphysischen Charakters. Es macht alles komplett keinen Sinn und das hat einen Grund.
Hier und hier und hier und hier und hier, bitte.
Ja, genau, bitte, finde ich auch immer gut. Irgendwie zeigen sie mir, wo dies gewesen oder sowas.
Ist super.
Und zwar basiert dieser Song auf Renato Polcellis Das Grauen kommt nachts. Ein Slasher aus eben den, aus der alten Zeit. Und ein relativ cheesy Film, nicht wirklich gut, hat aber Kultstatus erlangt durch eine, ja, eher unfreiwillige Maßnahme, ähnlich wie bei Spencer-Filmen und so weiter, nämlich die deutsche Synchro ist total bescheuert und ergibt nämlich keinen Sinn und quasi der Text dieses Eisregen-Songs basiert quasi auf Textzeilen oder Sprachzeilen der deutschen Synchro des Films. Denn da wurde anscheinend irgendwie damals beim Übersetzen der Google Translator, den gab es wahrscheinlich noch gar nicht, da wurde halt auf jeden Fall jemand rangelassen, der wahrscheinlich von Italienisch noch nie was gehört hat und hat das halt ins Deutsche übersetzt. Und deswegen sind in dem Film eben Textzeilen drin wie ich hocke auf dem Klo, ich gehe in die Disco und ich habe einen Verdacht metaphysischen
Charakters. Dann habe ich mich nach dem Schiss erhoben.
Genau, dann habe ich nach dem Schiss erhoben und solche Geschichten. Macht komplett keinen Sinn, der Film ist dadurch super witzig und null mehr grauenvoll, obwohl er, glaube ich, sogar trotzdem noch indiziert ist. Ja, wie gesagt, deswegen Kultstatus bekommen, wegen der bescheuerten Synchro, und Eisregen hat sich hier quasi den Spaß erlaubt und als Comedy-Track diese deutsche Synchro in einen Song gepresst. Wie gesagt, ist ein Comedy-Track, trotzdem auf jeden Fall witzige Idee, vor allem für die Idee finde ich es allein schon lobenswert. Hab sehr gelacht, mich sehr amüsiert und ist einfach ein netter Abschluss dieses Albums. Ist aber auch kein Track, den man jedes Mal mithören muss unbedingt. Den kann man sich ab und zu mal geben. Ist aber jetzt nicht, dass man bei jedem Durchlauf, den kann man dann auch mal skippen irgendwann, weil er halt einfach...
Aber er hat tatsächlich auch gute Momente. Also insgesamt die Artikulation ist großartig.
Er geht weil trotzdem das, auch ins Ohr. Die Melodie und so hat ja auch einen leichten Ohrencharakter. Und so sage ich ja gar nicht. Es ist halt nur...
Die Artikulation ist halt geil, weil es wirkt, deswegen war ich ja auch so verwundert, als sollte dieser Text Sinn ergeben. Es ist betont und du denkst die ganze Zeit.
Es ist ja auch durch, silly Musik, dieser tapsigen und trotteligen Melodie, quasi ist der Text ja auch trotzdem ganz normal vorgetragen, sag ich mal. Ne? Ja. Also sehr, also ernst, Anführungszeichen. Ja. Deswegen bist du auch, also ich hab's dann halt gewusst, dass mit der Synchro, deswegen war es mir dann irgendwie klar, nach dem zweiten Mal hören. Wenn man das überhaupt keine Ahnung von hat, jetzt wie du im Vorfeld, und die Hintergründe nicht weiß, dann hörst du den Text halt dreimal und denkst dir halt so, ja, hä?
Was geht ab?
Und du suchst halt dann den Sinn und denkst so, was ist denn hier los so?
Ich habe auch wirklich versucht, irgendwo darin Sinn zu finden, aber da sind die Sprünge ja ähnlich wie in vorherigen Titeln. Sind da so wahnsinnige Sprünge drin, bloß hier ergeben sie halt Sinn, wenn du weißt, wie beschissen die Synchro ist. Nichtsdestotrotz hat er einen sehr geilen Refrain, finde ich.
Absolut.
Also hier dieses Schrei nur Hyäne, das ist auch, gerade weil er da so schön keift, der Herr Rot.
Nee, der, super der Herr schön. Rot. Ja, der Herr von uns zu. Ja, wie gesagt, es ist, man kann ihn schon hören, es ist kein schlechter Track, er ist auch jetzt nicht so albern und bescheuert, dass man sagt so, oh Gott, den muss ich immer skippen. Trotzdem, wie gesagt, aufgrund der Tatsache, dass er quasi natürlich sich vom Rest des Albums komplett abhebt, weil er eben einfach nicht den Anspruch hat, sag ich mal, muss man ihn nicht jedes Mal mithören. Nee. Man macht aber auch keinen Fehler, wenn man ihn hört, weil er, wie gesagt, trotz des Gesamtfaktors, gibt ja trotzdem so einen ganz witzigen Abschluss.
Ja.
Von daher kann man das schon machen. Achso, wir können ja noch, ich kann mal kurz versuchen, irgendwie halbwegs zusammenzufassen, was in dem Film passiert. Das ist, wie gesagt, der ist von sich aus schon leicht bescheuert. es geht quasi, also es passiert ein Mord an einer jungen Frau, natürlich. wir sind immer noch in den 70ern, werden nur Frauen umgebracht.
Außer Cowboys.
Und die, genau, Cowboys und Frauen. Und weibliche Cowboys.
Frauboys.
Und in Frauboys. Ja, Girlboys. Cowgirls. Nee, Cowgirls gab's doch so. Bestimmt. Ja. Die Cowgirl war, egal. es wird eine Frau umgebracht und die Polizei verdächtigt einen Kriminalpsychologen, nämlich den Dr. Herbert Lutak, der wird auch im Song benannt. Und der gesteht auch den Mord an seiner Frau und gibt als Grund dafür an, dass er frustriert ist wegen Potenzproblemen. Allerdings quasi während dann dieser Doktor quasi in Gewahrsam ist, geschehen weitere Morde, an denen er halt unmöglich beteiligt sein konnte, weil er eben in Polizeigewahrsam war. Und der Inspektor steht halt dann vor einem Rätsel und versucht herauszufinden, wer da versucht irgendwie die Fährte anders zu legen oder ob Lüder trotzdem was mit zu tun hat oder ob er unschuldig ist oder ob er einfach nur bescheuert ist und ob es halt einen richtigen Mörder gibt oder ob er mit denen unter einer Decke steckt und so weiter. Und ja. Wie gesagt, Der Film an sich ist jetzt nicht so besonders, aber die deutsche Synchro macht's halt. Macht's halt wett, sag ich mal.
Die wertet den Film direkt auf.
Auf jeden Fall. Danach hat man auf jeden Fall sich vom Stuhl, vom Schiss erhoben.
Das ist das Beste. Es ist, gerade das ergibt so wenig Sinn. Präzisieren sie die Zone, Fräulein, wo ist das gewesen? Und dann nur zwei Sätze später, dabei habe ich mich nach dem Schiss erhoben. Als ich das gehört habe, dachte ich mir auch so, hä, hat die jetzt, wurde die vergewaltigt oder hat die was irgendwo hingeschissen? Oder hat die während oder
beides.
Wie? Ja. Und in welcher Reihenfolge und warum und wer? Also, mega gut.
Ja, diesen Song nicht hinterfragen. Ja, das war's auch. Wir sind durch mit den 12 Tracks des neuen Eisring-Albums Fleischfilm. Und möchtest du ein kleines Fazit mal ziehen?
Ja, also aus meiner Sicht würde ich sagen, wird jetzt nicht unbedingt jeden Eisregen-Fan voll ansprechen, weil es eben auch seine Zeit braucht. Aber wenn man dem die Zeit gibt, ist es tatsächlich durchgehend hörbar. Und es hat tatsächlich eben auch gerade mit Tiefrot-Titel, die man durchaus auch in eine Sammlung der besten Eisregenlieder packen kann. Bin ich, also bei Tiefrot bin ich absolut der Meinung, das gehört zu den mit den besten Eisregenliedern. Und nahe der Friedhofsmauer rumpelt schön.
ich muss sagen, ich finde es ein bisschen schade, dass auf dem Album hier kein Titeltrack drauf war. Also es gab ja sonst immer quasi auf jedem Eisregen-Album gab es ja quasi immer zum namensgebenden Titel des Albums einen Track, also ne, also jetzt Rostrot oder Marschmusik und so weiter. Und die waren eigentlich immer fast durchgehend mit die Highlights. Es gibt sehr viele Eisregen-Songs, wo der quasi der Titelsong das Highlight des Albums auch war. Hier gibt's ja gar keinen Titeltrack, deswegen musste ich erstmal suchen, wo das Highlight ist. Aber nein. Aber Fazit ist für mich auch, ist ein Album, das nicht direkt beim ersten Mal unbedingt zündet. Das liegt, glaube ich, auch einfach daran, eben, dass so viel experimentiert wird. Weil es überrascht dich so super oft, aber damit rechnest du quasi gar nicht. Deswegen merkst du erst teilweise beim dritten, vierten Mal hören, wie geil es teilweise ist einfach und wie abgefahren und neu es einfach klingt. Die meisten Eisregen-Hörer werden es sich jetzt sowieso schon in den letzten Jahren, also wenn die immer noch quasi dabei sind, seit an Beginn quasi, sag ich mal, die werden sich eh schon lange jetzt gewöhnt haben, dass natürlich die sie nicht mehr klingen wie auf einem 95, wie auf einem 98er Kekskolonie oder so. das ist klar, ne, dass sie sich gewandelt haben und auf jedem Album was Neues, ein bisschen was Neues probieren. Von daher wird es kein Abschrecken, sage ich mal, von den Stammhörern, aber durchaus, wie gesagt, natürlich, es braucht ein bisschen Zeit zum Reinkommen, eben gerade weil es so neue Facetten wieder mal hat und wirklich neue Elemente, die sie so noch nie verwendet haben. Nichtsdestotrotz findet man halt auch so dann immer zwischen diesen Experimenten dann doch immer wieder diese typischen, man findet immer zurück so ein bisschen zur Kernessenz der Band. So, sie haben immer wieder was drin, wo du merkst, okay, ich höre immer noch Eisregen und jetzt nicht irgendwie Miami Vice Soundtrack. das ist immer wieder da. Ist auch immer wieder, wie gesagt, solide bis sehr gut. Verblasst aber teilweise unter den krassen neuen Experimenten, weil die so gut funktionieren.
Ja.
Sodass du teilweise quasi von dem, was du auf einem anderen Album quasi als sehr gut beschrieben hättest, ist es halt hier teilweise nur so Mittelfeld, weil du von anderen Songs so geflasht bist. So, das ist so ein bisschen das, in Anführungszeichen, Problem. Das heißt natürlich trotzdem, dass die anderen Songs auch gut sind, aber eben wie gesagt, man muss ein bisschen differenzieren, dass hier wirklich sehr zwischen den verschiedenen Genres und zwischen den Spielarten gewechselt wird, so.
Ja.
Aber letztendlich kann man halt wirklich sagen, es gibt halt, in der Mitte vom Album gibt es so einen kleinen Knick, so, der ist nicht maßgebend, sag ich mal, ne, also, der hat einen Totalausfall für mich, das macht kein Album kaputt, schon gar nicht, nee. Du merkst aber eben trotzdem, dass du quasi, gerade weil der Anfang auch, weil es so stark anfängt, gibt es so einen kleinen Dämpfer, das ist so, als ob du mit voller Geschwindigkeit losfährst und erstmal vor die Wand fährst, so erstmal kurz, aber dann erst wieder eine neue Fahrt aufnehmen musst, also, er hat so einen kleinen Hänger, hat das Album, kommt aber dann dafür quasi dann ab der zweiten Hälfte wieder so richtig stark in Fahrt und bleibt dann auch stark.
Ich glaube, das ist auch, wenn ich es mir jetzt nochmal so ein bisschen durch den Kopf gehen lasse, also 3, 4, 5, die drei fallen ja so ein bisschen raus, das sind ja so die Schwächen. Und von Hauch des Todes zu Tiefrot, also die drei Tracks übersprungen, ist der Wechsel auch nicht so krass.
Ja, das stimmt.
Da also steigert es sich.
Hauch des Todes und Tiefrot sind aber auch sehr ähnlich und deswegen sind sie, glaube ich, auch nicht hintereinander gepackt worden.
Da also ist es auch schwierig.
Ähnlich, in Anführungszeichen, aber sie haben, sie haben, ne, also erstmal abgesehen davon, dass es alles Argento-Sachen sind, vom Thema mal abgesehen, aber die haben einfach noch einen ähnlichen Stil natürlich halt, weil sie diesen Filmstil natürlich dann so ein bisschen einfließen lassen wollten. Du merkst halt, dass es auch vom Konzept dann eben sich ähnelt. Und genau, und diese drei dazwischen, die lösen so einen Bruch aus, wie gesagt.
Ja, verschwinden einfach. Irgendwie.
Ja. Obwohl sie ja, wie gesagt, nicht schlecht sind. Also jetzt gerade, also jedenfalls in Dunkelheit, wie gesagt, für mich trotzdem ein ganz guter Track geworden, nach mehrerem Hören. Und auch, wie gesagt, die Säge ist halt so ein, den hörst du durch, hast dabei Bock, vergisst ihn aber sofort wieder so ein bisschen. Der ist halt ja. so, der dümpelt halt so im Mittelfeld. Genau, aber dadurch, dass das quasi die ersten zwei so stark sind und dann wieder Tiefrot der nächste so richtig stark ist, dann verblassen diese drei so ein bisschen. Aber wie gesagt, dafür dann ab Tiefrot bis zum Ende durch, bleibst halt auf einem hohen, geilen Niveau. Das ist halt,
ja.
Das ist halt geil. Also du hast so einen Dämpfer und dann wird's wieder richtig stark.
Genau.
Und ja. Wie gesagt, und ich finde halt, nach 17 Jahren Bandgeschichte muss man da echt einen Hut vorziehen, finde ich, weil das schafft halt wirklich nicht jede Band.
Ja, vor allen Dingen, weil sie eben wirklich auf jedem Album irgendwo was Neues reinbringen, sich selber treu bleiben und gleichzeitig auch wieder einen Fortschritt machen. Also es ist ja nicht so, dass man jetzt erwarten kann, dass sie immer Synthies mit reinbringen. Aber nee, genau. Du erkennst und deutlich, dass sie offener sind und dass sie experimenteller sind in dem Album.
Ja, was die auch alles einwerfen, also von Bratsche bis Flöte und Geige und Klavier und das ist schon echt krass und Tuba und Humper und wie gesagt und auch in welcher Frequenz die halt Alben veröffentlichen. Also alle zwei, drei Jahre irgendwie ein Album. Manche Bands lassen sich ja irgendwie 5, 6 Jahre Zeit, bis immer wieder was releasen und die hauen ja eins
oder sie hauen jedes Jahr irgendwelchen gleichen Brei raus.
Ja, oder das halt, ne? Und jetzt, ich sagte am Anfang schon, dafür, dass sie so eine frequentierte Release-Schedule haben, trotzdem halt immer quasi ein hohes Niveau abzuliefern, ohne dass jetzt wirklich das dabei ist, wo du sagst, oh Gott, das kannst du jetzt komplett in die Tonne kloppen, das ist halt wirklich eine Leistung, das muss man einfach anerkennen. Wie gesagt, wer mit Eisring jetzt gar nichts anfangen kann, wird das Album auch scheiße finden, das habe ich eben schon gesagt. Entweder, es ist halt einfach so, entweder du magst, du kannst damit was anfangen mit diesem Konzept Eisring oder du bist halt raus. Das wird sich mit dem Album natürlich auch wieder nicht ändern, das wird sich auch mit den nächsten 15 Alben, die noch komplett kommen werden, nicht ändern. Das wird immer so bleiben. Solange sie sich plötzlich anfangen, Gangster-Rap zu machen, was nicht passieren wird, vermutlich.
Das wäre komisch.
MC Mitch, so, das wird nicht passieren, deswegen bleibt auch hier wieder zu sagen, Eisring-Hörer auf jeden Fall reinhören, lieber dreimal als einmal, bevor man zu schnell ins Urteil fällt und dann kann man mit dem Album wirklich Spaß haben, wie gesagt, und natürlich auch für Genre-Fans der Filme quasi, für Horror, Splatter, Slasher, Giallo-Genre-Fans. es ist sicherlich ein cooles Konzept irgendwie, also wenn man natürlich auch hier, wenn du die Filme cool findest, aber die Musik scheiße findest, hilft jetzt auch nichts, aber wer zumindest was mit Metal anfangen kann und dann auch gleichzeitig vielleicht da in dem Filmgenre zu Hause ist und sich da ein bisschen auskennt und die Filme auch kennt, gerade wenn man die Filme kennt, wie gesagt, haben die Songs nochmal einen ganz anderen Reiz, weil wenn du quasi die Filme im Kopf hast und dann halt dazu auch mit den Lyrics und so weiter, wie sie es aufgebaut haben und wie sie da quasi ihre Hommage und sich verneigt haben vor dem Kino der 70er, 80er, das wirkt auch so ziemlich cool und wie gesagt, und da kann man auch nur sagen, Hut ab, so dass sie auch so ein grünes Licht bekommen haben, vom Label so ein Album zu machen. Ich meine, wie gesagt, ich habe da wirklich das Gefühl, die haben da wirklich immer freie Schnauze und können machen, was sie wollen. Das muss auch erstmal ein Label finden, dass das zulässt, so, ne? Und das ist schon sehr cool, das finde ich, das begrüße ich auf jeden Fall.
Geht ja auf jeden Fall auch wieder auf.
Absolut. Und ich bin gespannt. Ja. Ich bin gespannt, ob es wieder chartet irgendwie. Ich würde es ihnen gönnen. Es wird jetzt zu dem Album auch eine kleine Release-Tour geben mit irgendwie aber nur 5 Gigs. Die werden auch, glaube ich, wahrscheinlich jetzt alle schon jetzt um, die sind jetzt alle um dieses Wochenende schon rum, wo es jetzt released für das Album. Wer da Interesse hat, der wird das wahrscheinlich vorher so schon gesehen haben. Wir werden es nochmal irgendwie verlinken. ja, ansonsten, wer da irgendwie interessiert ist, wir verlinken so mal alles um Eisregen, wo man sie irgendwie, wer sich da informieren gerne möchte, mal im Netz informieren. Wir werden einiges verlinken in den Shownotes. Es gibt eine offizielle Webseite, die ist aber leider sehr unaktuell, die wird kaum gepflegt. Am ersten momentan eigentlich kann man auf Facebook Updates kriegen. Es gab mal, oder es gibt ein Eisregen-Forum. Leider ist dem Forum quasi das zuteil geworden, was den meisten Foren im Jahr 2017 passiert, nämlich sie liegen brach, weil Foren eben nun mal leider im Zeitalter des Social Media nicht mehr so wirklich frequentiert werden. Hat auch andere Gründe, also ich war selber in dem Forum sehr lange Zeit mal aktiv früher und habe da ein bisschen die Band so ein bisschen verfolgt und die war da selber mal sehr aktiv, das heißt auch die Bandmitglieder haben im Forum selbst geschrieben und da gab es immer dann quasi die ersten Infos, da wurden dann quasi so, wenn die ein neues Album geplant haben, gab es dann so ein Tagebuch, da haben die...
So wie die Maniacs-Mob-Gruppe.
Quasi, wie unsere Maniac-Mob-Gruppe, nur als Forum, wo dann immer quasi schon vorab dann Cover gepostet worden und Song, ja, Songtexte nicht, aber halt Liedtitel und halt wie der Status des Albums ist, wann sie ins Studio gehen und das war ziemlich cool, da konntest du halt wirklich sehr fannah miterleben, wie so ein, wie der Prozess ist und so und das ist leider alles eingeschlafen, das Forum ist echt mittlerweile tot, da postet so einmal im Monat noch immer jemand irgendwas, wenn es hochkommt, und selbst jetzt gerade auch zum neuen Album gibt's da nicht mal ein Thread, also beziehungsweise die haben immer pro Album so ein Unterforum erstellt, das gibt's alles nicht, wurde alles nicht mehr gemacht, also das Forum ist glaube ich ziemlich tot leider, deswegen, die haben mittlerweile alles auf Facebook jetzt verlagert, da haben sie jetzt in den letzten Tagen auch einiges gepostet, jetzt auch mit dem Video und so weiter zu Tiefrot. Also wenn dann eher Facebook, witzigerweise, kurzer Funfact, ich habe vorhin für die Vorarbeit nochmal kurz ein bisschen rumgesurft, so auf die offiziellen Webseiten und so. Auf der offiziellen Webseite von Eisregen wird sogar noch als Profillink quasi, also sind auch halt die Verlinkungen für Facebook und so weiter, und da ist sogar noch MySpace hinterlegt. Und ich musste sehr lachen, denn ich finde, Eisregen hat den allerbesten MySpace-Namen aller Zeiten gehabt für eine Band. Kennst du den noch? Oder hast du
nee.
Den? Die heißen oder hießen auf MySpace einfach myspace.com/frissscheiße. Und das war der offizielle MySpace-Account, wo sie wirklich halt wirklich ihre Bandprofil hatten.
Das hat ich weiß auch noch, dass das Interview, wo sie die ganze Zeit davon geredet haben, dass der Hamster vom Nachbarn Inspiration für die Texte ist und dass ihr nächstes Album Hell Awaits heißt und so.
Ja, ja, natürlich. Die haben ja auch, es hat ja auch lange kursiert, dass das Eisregen Rain and Blood geschrieben haben von Slayer.
Ja, genau.
Da gab es einige witzige quasi selbst erfundene Gerüchte, die sie selbst in Interviews gedroppt haben, ja.
Ich glaube, zu der Zeit war es echt beschissen, mit denen Interviews zu führen, oder?
Ist es, glaube ich, immer noch.
Weil du keine Antwort rausbekommen hast.
Ich hab die Jungs ja auch so einige Male live dann irgendwie getroffen, auf Konzerten ein bisschen gequatscht und so. Man merkt auf jeden Fall, dass sie sehr viel Selbstironie haben. Und wie gesagt, das, was sie auch da tun, das ist alles mit großem Augenzwinkern zu betrachten ist. Die haben echt einen derben und einen schwarzhumorigen, aber sie haben viel Humor und das merkt man und sind eigentlich sehr sympathische Kerle und damals noch Frauen, beziehungsweise aktuell, glaube ich, ist auch die Geige macht wieder eine Frau, aber sie hatten ja auch mal früher eine feste Geigerin und so weiter, die ist ja nicht mehr dabei. Aber ja, auf jeden Fall waren immer sehr, sehr nette, umgängliche, sehr nette, umgängliche Band, wenn man sie auch dann mal quasi getroffen hat und jetzt keine Art von Star-Allüren, sag ich mal.
Ja, eben auch sehr community-nah.
Wenn auch trotzdem immer sehr, wie war das? Es gab so ein Poster, da stand irgendwie drauf, irgendwie irgendwas laut und dekadent. Also sie sind ein bisschen dekadent und sie sind ein bisschen elitär, aber elitär mit Augenzwinkern, also auf die sympathische Art. Deswegen, also ja, sehr, 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 sehr community-nahe Band immer gewesen. Wie gesagt, das Forum ist ein bisschen eingeschlafen, aber auf Facebook kriegt man immer noch die Updates, wenn da irgendwas am Start ist. Verlinken wir auf jeden Fall alles mal, wer sich da ein bisschen mal informieren will. Wer doch mal Wikipedia
von da der bitte? Wie ist denn da der Name?
Eisregen Official einfach.
Ach, schade.
Nee, nicht wieder Frissscheiße.
Frissscheiße 2010.
Frissscheiße 2.0. Oder auch geil, wäre einfach facebook.com und dann habe ich mich vom Schiss erhoben. Das wäre auch sehr gut.
Es ist ja schon fast schade, dass das hier ein Sleazy Listening ist, sonst hätten wir da ja auch einen Namen draus machen können.
Ein Cheesy Listening.
Schissy.
Shitty Listening. Wow. Was soll ich jetzt sagen? Genau, wir verlinken auch den Wikipedia-Beitrag mal. Der ist sehr umfangreich, da kann man sich auch mal durchklicken. Da gibt's halt auch Infos zu den Indizierungsgeschichten der Alben. Mit Indizierungsberichten sind da in den Quellen verlinkt und so weiter, wer sich da mal wirklich mal interessiert, was dahinter steckt und so weiter. Werden wir alles mal verlinken. Wie gesagt, eine Band mit langer Historie, die haben einiges.
Und langen Haaren.
Einiges. Ah, Gott, das musst du echt auf die letzten Minute auch den Cast kaputt machen, ne? War wieder.
Du hast auch so viele schöne Sachen gedroppt.
Ja, ich war sehr cheesy heute, das stimmt. Ich war sehr käsig. Und damit meine ich nicht nur meinen weißen Teint. Okay, ich würde sagen, wir beenden das hier, bevor es wirklich schlimm wird. Wir bedanken uns wie immer bei euch fürs Zuhören, wenn ihr zugehört habt. Ich bin gespannt, wie viele Leute diesen Cast bis zum Ende hören, wie viele Menschen wir in unserer Community haben, die sich einen Eisregen-Podcast anhören. Vielleicht gibt es auch neue Leute, die zufällig drauf gestoßen sind, dann willkommen und danke. Und wenn ihr uns jetzt hasst, weil wir die CD falsch besprochen haben, weil wir irgendein Instrument vergessen haben oder so, dann ist es mir wirklich herzlich egal. Denn wie immer gilt, wir sagen das, was wir denken und unsere persönliche Meinung. Das hier ist wie immer noch kein Review-Cast, sondern wir haben die CD natürlich aus unserem ganz persönlichen, ja, so einem besten Gewissen heraus, als alte Metalheads mit nicht so eingefahrenen Ansichten, wie vielleicht viele noch haben. Deswegen, wir hatten Spaß mit dieser CD und wir hatten Spaß mit diesem Podcast und ja, vielleicht machen wir öfter ja mal Musikkritiken mal in Zukunft, wenn uns nochmal was in die Hände fliegt, was vielleicht passend ist. Und ja, wie immer, wir hätten gerne Feedback auf jeden Fall. Gerade zu diesem Podcast hätte ich wirklich gerne Feedback. Also, wenn ihr jetzt noch dran seid und zuhört, schreibt uns mal in unsere Multimob-Gruppe oder schreibt uns auf unseren Blog unter multimaniacs.de. Sowieso die ganzen Social-Media Profile findet ihr
unten.
Quark-Sachen. Ja. Profile findet
das ganze Social-Media-Gegröße. Um beim Thema zu bleiben.
Ja. Frisst Social Media. Das ganze, die ganzen Links findet ihr wie immer in der Info. Ja, schreibt uns gerne mal Feedback auch zu diesem Podcast. So, hat es euch gefallen? Allgemein Musikpodcast? Ja, nein. Ja. Gebt uns gerne Rückmeldungen auf allen Kanälen. Und wie immer, lasst uns gerne auch iTunes-Bewertungen da. Nach wie vor gerne gesehen. 16 Stück haben wir, glaube ich, aktuell. Da geht noch mehr. Da geht noch viel mehr, liebe Freunde. Und ja, wir bedanken uns fürs Zuhören. Wir waren der Kartoffel und der Disco-Mann. Und wir wünschen euch eine geruhsame und
metaphysische
Widerscheinsnacht im zentralen System der Friedhofsmauer. Und hören uns beim nächsten Podcast wieder, wenn es heißt, Multimaniacs beschäftigen sich mit Dingen. Und Ü-Eiern. Also in dem Sinne, macht's gut. Bis dahin. Und
ciao.
Tschüss.